Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute haben wir mal wieder 5 spannende Songs am Start, über die es super viel zu berichten gibt. Wir starten rein mit AK Außer Kontrolle und seinem neuen Track Räuber und Diebe mit vielen versteckten Botschaften und Easter Eggs, sowohl im Song als auch im Video. Gefolgt von einem Künstler, wo man meinen könnte, dass SSIO durch die Zeit gereist ist und sein jüngeres Ich uns gerade besucht. Es ist aber nicht SSIO, es ist Shirok 471, das neue Signing von Hadi Eldor. Guten Tag heißt sein neuester Song. Und danach kommt ein Track, den Fans von Nemo und OG schon lange erwarten, und zwar Tret in die Pedale. Nemo und OG sind ja bekanntermaßen 2 Freunde, haben sich damals im Knast kennengelernt und jetzt kommt eben ein Track raus, der anscheinend schon sehr lange rumgeistert. Danach kommen wir zu KIZ. Wir haben sie mal wieder bei uns im Podcast und dieses Mal haben sie ein Album released, das den gleichen Namen trägt wie ein Song, den wir damals dabei hatten, Görlitzer Park, und der zumindest bei mir dafür gesorgt hat, dass ich zum ersten Mal so richtig in meinem KIZ-Film war. Jetzt haben sie das ganze Album rausgehauen und wir hören mal in einen ihrer neuen Songs rein, Geld wie ein Magnet. Und zu dem Album kam übrigens auch noch ein komplettes Videokonzept raus, das wirklich seinesgleichen sucht. Und zu guter Letzt reisen wir mal wieder ein Stück zurück in die Zeit, und zwar zu Team Kuku. Denn Kapi und King Khalil, 2 Team-Members aus dem damaligen Team Kuku, haben sich wieder zusammengetan und dieses Mal einen Song rausgebracht, Kreide 2, also der Nachfolger von Kreide, und dissen damit Bushido und The Crates.
Ja, und im Themenbereich gibt's mal wieder ein Update von der Arafat-Front. Arafat Abou-Chaker hat jetzt in seinem Format Steven K. bei sich zu Gast. Steven K. war damals eine Zeit lang so eine Art bester Freund von Bushido, hat bei ihm im Aquaristik-Fachgeschäft gearbeitet und war auch Zeuge im Bushido vs. Arafat-Prozess, hat dort ausgesagt und ist jetzt eben bei Arafat in seinem Videoformat zu Gast gewesen, hat da sehr ausführlich über gemeinsame Urlaube mit Bushido gesprochen, Schwarzgeldaktivitäten, Gerüchte um Versicherungsbetrug, Details zur Ehe von Anna Maria und Bushido und so weiter und so fort. Und wir wollen mal ein bisschen zusammenfassen, was da alles genau besprochen wurde. Also genießt die Folge, viel Spaß beim Zuhören.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und wie immer starten wir auch in diese Folge mit einem Chart-Update der Songs und Alben von der letzten Woche rein. Dieses Mal bin ich ganz besonders gespannt, aus 2 Gründen. Nummer 1, für die Songs, die wir letztes Mal mit dabei hatten, das waren ja viele große Namen, Paschanim, Jizzes, SSIO, Kollega, BHZ und so weiter, habt ihr abgestimmt unter der letzten Folge und es war wirklich ein wildes Rennen. Also an 5. Stelle kommt Icon mit diesem WM-Track Olé, gefolgt von BHZ, dann kommt Jizzes zusammen mit SSIO, danach kam Kollega und Paschanim belegt den 1. Platz. Deswegen schauen wir mal, ob sich das auch so in den Single-Charts widerspiegelt. Und zu den Album-Charts, da war es ja dieses Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Paschanim und Jizzes. Und wir haben ja letzte Woche noch so ein bisschen so, ja, wir haben ja schon ein paar Sachen am Album von Jizzes kritisiert. Aber ich muss sagen, so im Nachgang kam dann von einigen Freunden aus unserem Freundeskreis dann so Rückmeldung, so, ah, was labert ihr, Jizzes Album ist voll geil, geht voll ab, der ist halt jetzt aus Knast raus, deswegen macht der ein bisschen mehr so Partymusik, und da wurde es dann so übel abgefeiert. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, was denn die Charts sagen, nachdem jetzt eine Woche rum ist seit dem Release, und deswegen gebe ich jetzt den Ball ab an dich, Lennart, und bin sehr gespannt.
Werbung. Yes, es ist wieder soweit. Unser Partner Effect Energy hat ein riesiges Gewinnspiel am Laufen. Bis zum 31. Oktober kann man teilnehmen. Zu den Details gleich nochmal ein bisschen mehr. Aber was gibt's denn überhaupt zu gewinnen? Fangen wir mal an mit 40.000 Tool und Style Gewinn. Also das kann sowas wie ein T-Shirt oder Accessoires sein. Dann 100-mal Effect Flavored Energy Gewinnpakete im Wert von 2.000 Euro und absolute Premiumpreise, 3-mal eine Reise im Wert von 10.000 Euro.
Yes, genau. Und wie du gerade schon erwähnt hast, das Ganze geht bis Oktober und folgendermaßen könnt ihr teilnehmen. Auf den 4 Flavored Effect Energies, Black Acai, Grape Mint, Guava Massive und Bubblegum, auf diesen 4 Geschmacksrichtungen findet ihr auf der Lasche oben, dort wo ihr die Dose öffnet, einen Code. Und diesen Code müsst ihr ablesen und auf der Webseite, die wir euch in den Shownotes verlinken, die ihr aber auch auf jeder Dose findet, da ist einfach ein QR-Code drauf, den könnt ihr scannen, automatisch kommt ihr auf die Webseite und könnt dort den Code von eurer Lasche eingeben und schon seid ihr dabei. Deswegen haltet mal Ausschau nach den vier Geschmacksrichtungen, wenn ihr die seht. Es gibt echt so viel zu gewinnen. Es gibt fette Preise, die man abräumen kann. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge und viel Glück an alle Teilnehmer.
Werbung Ende.
Yes, es war anscheinend ein sehr, sehr enges Duell an der Chartspitze, aber Paschanim hat sich durchgesetzt, hat Platz 1 mit seinem Debütalbum geholt und Jizzes musste sich mit Platz 2 zufrieden geben, nachdem er in den letzten Jahren immer wieder Platz 1 Platzierungen gesammelt hat. Diesmal hat es allerdings nicht gereicht, wir haben aber ja auch eine Instagram-Umfrage gehabt und da habe ich gesehen, dass sehr, sehr viele, also die Frage war eben, welches Album ist besser und dass die Mehrheit für Jizzes gestimmt hat. Kann natürlich auch sein, dass wir einfach mehr Jizzes-Fans als Follower haben, aber genau, also dass das Ergebnis der Umfrage bei uns und das Ergebnis der Charts in Paschanim durchgesetzt und in den Single-Charts hast du jetzt gerade auch die ganzen Lieder aufgelistet, die wir letzte Woche mit dabei hatten, die haben sich aber zum größten Teil auch gar nicht in den Top 100 platziert. Ich lese mal vor, wer in den Top 50 aus dem deutschen Bereich drin ist und dort ist Paschanim mit GTA auf Platz 45, Yakari auf Platz 39, Paschanim mit dem gleichnamigen Track zum Album 2000 auf Platz 16, das ist die höchste Neuplatzierung aus dem Deutschrap in dieser Woche und eine Änderung an der Chartspitze gibt's auch weil wir jetzt viel über so EM-Songs und so gesprochen haben. Soho Barney ist mit Zeit, dass sich was dreht, zurück auf Platz 1 in den Singlecharts, also richtig, richtig verrückt.
Krass, aber auch wild, das heißt dann, dass Kollega mit seinem Comeback-Track gar nicht gechartet ist.
Ah ja, genau. Also ich habe jetzt gerade so die Top 50 vorgelesen, aber Sigma ist auf Platz 58 gegangen in den Single-Charts und vielleicht auch, weil wir zu den Vergleichen mal Pascha und Jizzes gezogen haben. Also bei Jizzes war das erfolgreichste neue Lied, sage ich jetzt mal, Lindenberg. Also ne, das, was jetzt nicht irgendwie davor als Single veröffentlicht wurde, aber der Song konnte sich tatsächlich nicht in den Charts platzieren mit der Streaming-Zahl, die der erreicht hat. Also der hatte irgendwie 1,1 Millionen Streams, steht der jetzt aktuell schon ein bisschen über die Woche hinweg und Kollega zum Beispiel mit Sigma bei 1,8 Millionen jetzt gerade aktuell. Aber jetzt haben wir schon über sehr viel releaste Alben gesprochen und über Albumcharts und so. Einer, der gerade in der Promophase ist, ist AK außer Kontrolle. Der bringt jetzt nämlich sein Album Masked Off raus und dazu hat er jetzt eine neue Single rausgehauen, Räuber und Diebe, und wir sprechen gleich ein bisschen mehr darüber.
Oh, die Uhren aus den großen Schränken, Ganoventuren bei Prominenten, verschwinde wie ein Mysterium, ohne Spur an Tropenstränken. Du hörst die Sirenen am Abend, System will uns haben.
AK außer Kontrolle mit seiner neuen Single Räuber und Diebe, und wer früher immer Super RTL geschaut hat, dem könnte vielleicht diese Hook bekannt vorkommen. Das ist nämlich inspiriert von dem Intro Chip und Chap und hat AK außer Kontrolle jetzt selber umgesetzt, also so eine Kinderserie, so eine Zeichentrickserie. Und das hat AK außer Kontrolle für sich entdeckt, diese Hook, und passt ja auch zu seinem Lifestyle, zu seiner Vergangenheit irgendwie. Und hat hier seine neue Solo-Single rausgehauen. Und ich finde, ich habe das schon jetzt so in der letzten Zeit gemerkt, dass bei AK außer Kontrolle so alle Singles mir eigentlich gut reinging insgesamt, aber mir auch ein bisschen die Spannung bei der Promophase tatsächlich fehlt, dadurch, dass er jetzt eben für sein neues Soloalbum auch wirklich nur Solo-Singles raushaut, keine Features und so. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, ne, weil ja AK auch sonst niemand ist, der jetzt viele Stories postet und so. Irgendwas braucht dann die Promophase noch, wie in so ein Interview oder vielleicht irgendwie so Vlogs oder so, dass da so ein bisschen mehr Schwung reinkommt. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung gerade.
Ja, vor allem, ich habe halt im ersten Moment gedacht, der Song heißt ja Räuber und Diebe. Und irgendwie habe ich so direkt gedacht, hä, den Song gibt's doch schon, oder? Also weil so diese Wörter halt so häufig benutzt werden, war ich auch erst so ein bisschen verwundert. Aber ich muss sagen, Ey, der Song geht übel ab. Also man hat es gerade so im Ausschnitt gehört. Ich finde, der Beat ist so ein bisschen so Raf Kamora-Style irgendwie. Also ja, so Mann. Sehr futuristisch, geht vorwärts und so. Man kann dazu auch so gut abgehen. Und ich finde, das ist echt ein richtig geiles Ding geworden. Vor allem dann halt auch noch mit dieser Anspielung an dieses Chip und Chap-Intro. Und ja, ich habe es ja schon auch am Anfang gesagt, also im Intro gesagt, dass es irgendwie so super viele versteckte Botschaften gibt. Denn zu dem Song kam jetzt so ein richtiges Blockbuster-Video raus, wirklich wie ein Film. Und das Ganze ist meiner Meinung nach, so habe ich es aufgefasst, so ein bisschen angelehnt an das Musikvideo von Michael Jackson, Black or White, wo damals, ich weiß nicht, wie man seinen Vornamen ausspricht, Macaulay Culkin, der von Kevin allein zu Hause mitgespielt hat. Das war damals so ein Video, wo er eben, also der Kevin allein zu Hause Junge, der war so in seinem Zimmer, hat so rum, also Musik voll laut gehört und so mit seiner Gitarre gespielt. Und dann kam so der Vater rein und so, hör auf mit dem Scheiß und sowas. Hat die ausgemacht, dann holt er sich so riesige Boxen, zieht sich so coole so Gitarristen-Handschuhe, so Driver-Handschuhe an, macht so einen Verstärker auf so übel laut, haut einmal in die Gitarre rein und sein Vater fliegt so im Sofa, im Wohnzimmersessel so raus und landet irgendwo in Afrika, glaube ich, wo dann auf einmal so Michael Jackson ist und so rumtanzt. Und das ist halt so ein bisschen so dieses Videokonzept von damals. Und jetzt bei AK ist es so, auch da ist ein Junge in seinem Zimmer und schaut sich die Musikvideos von AK an. Ich glaube sogar das Musikvideo hier, also so ein bisschen so, muss man ein bisschen um die Ecke denken, also er schaut sich quasi dieses Musikvideo an und dann kommt auch der Vater rein, stresst so ein bisschen, so ein spießiger Vater, macht den Fernseher aus und nimmt den Jungen so mit nach unten, wo sie halt Fernsehen gucken, zusammen mit der Mutter und im Fernsehen laufen irgendwie so ganz, ja, es laufen so Nachrichten, aber auch so Berichte über hungernde Kinder. Das Sylt-Video sieht man, Fußball-DM läuft, AfD, Wahlergebnisse und sowas. Und irgendwie sind die Eltern so ein bisschen am Feiern und Anstoßen. Und der Sohn sieht so ganz schockiert diesen Film. Und so bis dahin verstehe ich so die Anlehnung. Und es kommt sogar auch das Originalvideo, das, was ich gerade von Michael Jackson erwähnt habe, kommt sogar auch da im Fernseher. Also es ist eine ganz bewusste Anspielung. Aber dann blicke ich nicht mehr so ganz durch. Ich weiß nicht, ob du die Message so verstanden hast, weil in den Kommentaren auf YouTube sagen alle so, oh, voll die diepe Message, ich hoffe, jemand checkt das. Und aber so keiner erklärt, was die Message sein soll. Und ich habe mir es echt so oft angeguckt und ich habe es nicht ganz verstanden. Also damit wir mal einmal das Video durchsprechen. Was dann passiert ist, der Junge guckt Fernsehen, die Eltern feiern ab. Dann kommt AK mit seinen Jungs ins Haus. Er wird aber nicht irgendwie so bemerkt, so als ob er quasi so durchs Haus laufen kann, aber keiner sieht ihn wirklich. Und mit AK ist so ein asiatisch aussehender, schick gekleideter Mann, der dem Vater so einen Brief übergibt oder wie so einen Vertrag. Und dann kommt das SEK auf einmal rein, die irgendwie auch im Raum stehen, keiner bemerkt die so richtig und dann werden die wie so gebrainwashed oder so sieht es aus. Einer von den SEK-Leuten hat auch einen Fernseher als Kopf, wo man auf einmal so ein Illuminati-Zeichen von diesem Dollar-Dingsbums drin sieht und dann explodiert das Haus, alles sieht aus wie ein Kriegsgebiet und dann steht der Sohn da mit anderen Kindern in zerrissenen, kaputten Klamotten und am Ende kommt ein Flugzeug, wirft eine Bombe ab und die ganze Welt explodiert. Und ich war so komplett lost. Also ich kann mir vorstellen, dass es voll die tiefe Anspielung hat, auch mit diesem so Krieg und alles. Also ich check's schon, aber ich check's auch gleichzeitig nicht irgendwie.
Naja, ich weiß, was du meinst. Ich habe es mir auch nicht ganz so häufig angeschaut. Das ist jetzt so schon so vorab sozusagen meine Ausrede, warum ich auch nicht weiter interpretieren kann. Vielleicht erstmal zu deinem Ansatz so am Anfang. Ne? Ich glaube auch, dass du da recht hast. Es gibt ja auch so eine Line in dem Lied, ne, mit Kevin allein zu Hause, wenn ich mich richtig erinnere, so, ne? Also hat AK schon ganz klar darauf abgezielt. Insgesamt, glaube ich, soll es eben darstellen, ne, so auch diese Zwei-Klassengesellschaft oder so, ne? Also dieses so ganz, so der Junge sieht so die verstörenden Nachrichten und im Hintergrund, was du halt so beschrieben hast, ne, die Eltern stoßen so an und so von wegen, man ist da so in der heilen Welt einfach, so in seiner Villa und die kriegen überhaupt nicht mit, was so draußen auf den Straßen abgeht. Und vielleicht so am Ende auch, wo man halt dann den Jungen so plötzlich sieht, wieder mit den anderen Kinder, ne, die so in Kriegsgebieten dann irgendwie auch ist oder irgendwie so mit denen rumsteht, so, da, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, lächelt der Junge auch und hat ja irgendwie Spaß, so vielleicht auch so ein bisschen dieses Kindliche, dass man so auch keinen Unterschied macht, sondern Mensch ist Mensch und irgendwie so da so der Zusammenhalt ist, aber ich muss auch sagen, so diese ganzen Szenen mit dem Geschäftsmann und so, habe ich nicht so komplett durch bin ich nicht so komplett durchgestiegen, aber vielleicht ist das ja auch so ein Video einfach, also Videokonzept auch richtig stark insgesamt und glaube auch sowas, ne, wo jeder für sich vielleicht selbst ein bisschen was entdecken kann und vielleicht spannend, wenn einfach jeder mal auch hier bei Spotify oder uns gerne auch auf Instagram, wenn ihr nicht auf Spotify zuhört, uns eine DM schreibt und dann können wir auch so die Kommentare so ein bisschen veröffentlichen dazu und wer weiß, was da noch für interessante Ansätze mit dabei sind.
Ja, und wen wir sonst auch mal fragen könnten, wäre auch Hadi Eldor, über den wir sowieso gleich sprechen, wenn wir bei Chirox in seinem Signing, weil ich habe gesehen, dass beim Video von AK steht jetzt Projektleitung Doppelpunkt Hadi Eldor. Also das Video ist quasi von Chao Casado und ich glaube, die haben zusammen so eine Firma, Casador, ja, ja. So, ne, und irgendwie, der hat er dann auch mitgemacht irgendwie. Also kann man auch mal den guten Hadi Eldor fragen, was da die Idee dahinter war.
Ja, also AK macht auf jeden Fall mit seinen Videos gerade auf sich aufmerksam. Neulich in einem Musikvideo hatte bei ihm dann überraschenderweise auch Nader Jindawi mitgespielt. Jeder, der auf TikTok unterwegs ist, hat den Namen wahrscheinlich mal irgendwie schon so mitbekommen. Das ist eigentlich ein Fußballprofi, der jetzt auch in dieser Saison, also in der vergangenen Saison, glaube ich, sein Profidebüt bei Hertha BSC gefeiert hat. Und ist aber eben auch Influencer und zusammen mit seiner Frau macht er da irgendwie schon seit Jahren Content und gerät aber halt regelmäßig auch in die Kritik, weil die eben auch eine kleine Tochter haben und ja, die Kritik ist halt einfach, ne, dieses so Kinder mit auf Social Media zeigen und der Content dreht sich nur noch um die Kinder und sowas. Also da hagelt es schon sehr, sehr starke Kritik gegen Nader Jindawi und der war jetzt im AK Außer Kontrolle Video zu sehen und ich kann mich dran erinnern, da waren wir gerade vor ein paar Wochen im Urlaub, wo ich dann so eine Streaming-Reaction gesehen hatte von Sami, also Sami von Rap La Rue und der hatte auf dieses Video reagiert und ist komplett ausgeflippt darauf, als dann Nader in dem Musikvideo zu sehen war und so. Krass, so Stream pausiert so, irgendwie, der konnte es wirklich so 30 Sekunden lang nicht fassen, also, ey, ihr glaubt, also, ihr versteht es nicht so, das ist Nader und so, ne? Und diese Kommentare waren so, er hat aus Nader Michael Jackson gemacht, er denkt, Nader ist Präsident und nur solche Kommentare, also ich liebe die TikTok-Kommentarspalte manchmal.
Geil, ja, ich feiere es auch komplett, ich weiß auch noch, dass so im Urlaub, das war auch so ein Meme irgendwie, dieses, wo Nader irgendwie so zum Geburtstag von seiner Mutter, glaube ich, fährt und dann so in die Kamera sagt, dass so seine Mutter ist halt so schönste Frau auf der Welt, weil, und auch so die wichtigste, weil irgendwie eine Tochter kann man immer wieder kriegen, eine Frau kann man immer wieder heiraten, aber eine Mutter hat man nur eine. So, ey, ich, ja, der Typ ist ein geiler Meme.
Ey, und jetzt gibt es ja gerade auch wieder sehr, sehr viel virale Videos. Ich muss sagen, ich hatte diesen YouTuber nie so krass auf dem Schirm. Ich habe irgendwie mal so über Twitter ein bisschen mitbekommen, dass dieser YouTuber überhaupt existiert. Ist aber so einer der bekanntesten überhaupt und gerade auch mega im Hype. Und zwar Speed, der ist aus den USA und der macht jetzt gerade seine Europa-Tour irgendwie. Und war da unter anderem, jetzt irgendwie gibt's so Ausschnitte, wo der den albanischen Präsidenten trifft und den einfach so begrüßt, als wäre das sein Bro. Und der ist halt einfach 19 so, ne? Also Speed. Und jetzt ist der irgendwie auch so in Italien unterwegs, so irgendwie so in Venedig, wie der so Backflips zieht dort so an den Kanälen und sowas und von den Booten irgendwie auf die Brücke jumpt und sowas und von den Gondeln auf die Brücke jumpt und völlig verrückte Sachen. Und als erstes war er aber eben in Berlin und ich weiß nicht, wie diese Kombi entstanden ist, aber Speed ist dann zusammen mit Nader Jindawi im Auto gefahren und Nader Jindawi kann jetzt auch nicht besonders gut Englisch oder so, das heißt, die hatten einfach auch schon so ein bisschen Kommunikationsproblem an sich, so, ne, und da hat Nader ihm dann auch ein Lied von AK Außer Kontrolle gezeigt und die haben das so angehört und Speed hat's dann auch mega gefühlt und hat halt so ein bisschen mitgerappt und hat dann halt so, der ist auch dafür bekannt, dass der halt immer sehr krass rumschreit und sowas, ne, und dann hat er so die ganze Zeit dieses Fick dich rumgeschrien und sowas und so Nader so, no, no, Speed, no, no, it means fuck you und Speed so, hey, come on, come on, so von wegen so, ja, was willst du, es gibt schlimmere Wörter, so ungefähr, so, und Nader war ja so, du hast ja junge Zuschauer und alles mögliche, so, sag das doch nicht und sowas und Speed so, hey, was willst du von mir, und dann hat er zum ersten Mal in seinem Leben Döner probiert und hat, während er diesen Döner probiert hat, auch so einen Backflip gezogen, so, also weißt du, das ist einfach so, das ist komplett random, so seinen Döner dann in Ayran getunkt und sowas, weil er dachte, das ist so ein Dip dazu und sowas.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ich habe auch schon so Kommentare gelesen, so von wegen so, ey, nachdem halt dieser Speed so eine krasse Reichweite hat. Eigentlich muss man jetzt so direkt nach Amerika und irgendwie so da so Dönerläden aufmachen, nachdem so jeder denkt, oh mein Gott, wie muss so Berliner Gemüsedöner schmecken irgendwie. Ich habe auch gesehen, dass er mit so einem...
Mit verschiedenen Dips dann aber auch, so Ayran, Kräutersoße als Dip, Cocktailsoße als Dip.
Er hat ja übel abgefeiert und dann sollte er irgendwie von dem Dönerspieß so ein bisschen was abschneiden und normal mit, nimmt man ja dieses... schwertmäßige Ding und schneidet dann so von außen ab und er ritzt so rein, als ob er so einen Würfel rausschneiden will.
Ja,
war schon geil. Aber ja, witzig. Er hat mich auch ein bisschen daran erinnert, an diese wildeste Simulationsstory, als so Logan Paul in Hamburg war und so mit Jizzes abgehangen hat irgendwie. So auch diese Connection herkommt, ist so internationaler Celebrity-Influencer irgendwie so mit Jizzes dann so hängt.
Und der sich auch so irgendwie fast mehr über Jizzes gefreut oder die sich einfach beide gleich viel gefreut haben. Ne?
Ja.
Also das hat Jizzes auch in einem Interview dann mal erzählt, so von wegen, dass er das halt auch krass findet einfach, ne, weil die Leute halt aus den USA so Jizzes kennen und dann halt auch ja ihn irgendwie kontaktieren über Leute und sowas und dass es halt so nicht dieses so Umgekehrte ist, weil halt USA ja immer größer ist und die Stars dort immer größer und sowas. Und dann ist schon irgendwie krass, wenn du dann so ein Jizzes bist und, weiß nicht, so ein Logan Paul dann halt übel abfeiert, wenn er dich sieht so irgendwie, ne?
Ich glaube, der hat ihn auch immer Jesus genannt irgendwie so.
Ja,
das will ich aber auch gesehen. Also AK und Nader Jindawi scheinen aber wirklich so eng befreundet zu sein. Also auch AK hat dann Nader beziehungsweise seiner Tochter Nidal ein Goldarmband geschenkt und der hat es dann wieder so gepostet und so AK, also die sind anscheinend irgendwie zusammen ab irgendwie.
Wedding.
Ja. Ja, ansonsten, du hast eben schon gesagt, vielleicht letzter Punkt noch, sein neues Album kommt raus und es gab ja jetzt schon vor langer Zeit, war ja diese Geschichte, als das Video rauskam von AK, das vermeintliche Face-Reveal, wo man nach wie vor nicht so zu 100% weiß, ob er es war beziehungsweise nicht war. Allem Anschein nach war es irgendwie sein Bruder Yusef Axt, glaube ich, obwohl dazu sich niemand so, also AK hat nie gesagt, ey, das war ich nicht sozusagen. Ich habe letztens selber mal, habe ich von so einer Gesichtserkennungssoftware erfahren, die anscheinend mit so AI so voll genau so zwei Gesichter vergleichen kann und dir sagen kann, ob es dasselbe Gesicht ist. Das ist quasi so eine Funktion davon. Und dann habe ich das auch probiert damit. Das einzige Problem war nur, du brauchst zwei vollständige Gesichter. Und da man ja bei AK nur das halbe hat, hat es dann nicht funktioniert. Und jetzt hat er letztens wieder ein Bild gepostet. Da sieht man AK mit zwei anderen Personen, die meiner Meinung nach aber ziemlich sicher nicht diese Person aus dem Face-Reveal-Video sind. Alle drei mit so Bandana und ziemlich ähnlicher Frisur und hat dann dazu geschrieben, so, jetzt bin auch ich selbst verwirrt. Also so ein bisschen so eine Finte gelegt. Aber warum ich das die ganze Zeit erzähle, ist, es kommt ja jetzt 2024 sein neues Album raus, Mask Off. Also quasi die Maske ausziehen sozusagen. Und auf dem Albumcover, was jetzt mittlerweile schon veröffentlicht ist, sieht man AK, wie er sein Bandana in die Kamera hält, es also abgezogen hat, aber die Partie seines Gesichtes, die normalerweise durch das Bandana verdeckt ist, durch einen Schatten verdeckt ist. Und weil du jetzt vorhin schon gesagt hast, als du eingestiegen bist sozusagen, dir fehlt noch so ein bisschen also Musik stimmt, alles top, geile Releases, aber es fehlt noch so dieser wilde Promo-Move, frage ich mich jetzt, wenn man so alles zusammenzählt irgendwie, wird das jetzt die Sache sein? Wird AK die Maske abziehen? Album heißt Mask Off, Album nimmt er die Maske ab. So, es gibt so immer mehr Andeutungen sozusagen. Keine Ahnung, vielleicht macht er es. Vielleicht macht er den Sido.
Ja, wäre natürlich krass irgendwie, wenn er das dann so, ne, in der Nacht vom Release oder sowas kommt dann nochmal die letzte Musikvideo-Single und in dem Video zieht er seine Maske aus. Das wäre halt schon ein krasser Move einfach. Mhm. Also würde Musikvideo auf jeden Fall sehr, sehr viele Klicks bringen oder vielleicht gibt's auch irgendwie noch einen wilderen Twist irgendwie, den er sich überlegt hat. Mal schauen. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass AK, ich habe das Gefühl, AK fühlt sich wohl so, wie es jetzt ist und fühlt sich wohl mit dieser Anonymität, weil der mir nicht so scheint wie jemand, der das Rampenlicht die ganze Zeit sucht. Und ich kann mich zum Beispiel, weil du gerade diesen Vergleich gezogen hast, kann ich mich bei Sido erinnern, der hatte irgendwann so eine Phase, wo der dann schon so gesagt hat, so ey, irgendwie hat's ihn dann halt auch schon gestört, dass die Leute nicht wussten, wer er ist. So im Sinne von, weißt du, so du kriegst die ganze Zeit Preise und Lob für deine Musik und so, aber wenn die Leute dich dann sehen, also vielleicht auch gerade so in Promi-Kreisen oder sowas, dann weiß jetzt niemand gerade, dass du Sido bist. So und Sido ist ja auch schon eine Rampensau, wie wir auch in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder festgestellt haben. Und der ist ja auch voll dafür gemacht. Und ich glaube, dem hat dann tatsächlich einfach so diese Art von Aufmerksamkeit auch gefehlt. So dieses, so, ne, dieses auch im, nicht nur irgendwie in der Form von guten Verkaufszahlen, so die Belohnung für seine harte Arbeit zu bekommen, sondern halt auch im Zwischenmenschlichen, so, ne, dass man so, ey, krass, du bist Sido, heftig, ja. Ich feiere deine Musik übertrieben, so, aber so auch mit dem Gesicht dazu einfach und halt nicht alles hinter der Maske anonym. Und damit kommen wir mal zu jemandem, den hatten wir noch nie im Podcast mit dabei, Chirok471. Und Sherwin, du hast gerade schon Hadi Eldor angesprochen. Hadi Eldor ist ja Manager von Raf Camora Bones MC, der hat vor allem diese Palmen aus Plastik-Sache krass mitbegleitet. Der hat aber auch ganz viel andere Sachen schon gemacht und ist wirklich schon sehr lange im Musikbusiness tätig. Und der hat eben auch ein paar Newcomer am Start und Chirok471 ist einer davon, der jetzt auch schon so seit ein paar Jahren mit Hadi Eldor zusammenarbeitet. Und da ist jetzt ein neues Musikvideo rausgekommen zu dem Song Guter Tag und wir hören direkt mal rein.
Bist du allerhöchstens in der Spielothek, also mach nicht auf cool, du Schnösel. Deine Perle ist wie Tierfreunde gut zu vögeln. Du redest irgendwas von Schicksal und Zücken, doch in deiner Stadt stechen ja noch nicht mal die Mücken. König ist hier nur der Kunde mit Geld, denn sag mir, seit wann beißen Hunde die Bellen? Gestern war ich für Zaster noch mit Teta, heute esse ich die Pasta mit Schlips vegan. Mach nicht den harten, du Fickfehler, nur beim Jibbe drehen warst du der Tippgeber. Heute ist ein guter Tag, kein Blaulicht im Paper, brennt gutes Gras. Heute ist ein guter Tag, ich hab mehr Kräuter verkauft als der Supermarkt. Heute ist ein guter Tag, ich hatte keine Begegnung mit Lucifer. Heute ist ein guter Tag.
Fick die Charts in meiner Stadt. Yes, Chirok471 mit seinem neuen Track Guter Tag. Und ja, wer ist Chirok471? Am Namen erkennt man schon so ein bisschen die Herkunft. Duisburg. Gibt ja noch einen anderen Artist, der auch diese Zahl in seinem Namen hat. Ali471. Und jetzt haben wir es schon häufig erwähnt, die Connection zu Hadi Eldor. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, so Hadi Eldor ist wie auch generell oft so bei den 187ern oder den 1RAF7ern, um mal alle zu inkludieren, auch sehr verschlossen, was so die Öffentlichkeit angeht, Interviews und so. Deswegen so ganz hundertprozentig weiß ich auch nicht genau, wie der mit allem verbandelt ist, wo der Manager von wem ist und sowas. Aber auf jeden Fall ist er halt so mit Bones, mit Raff, ich glaube auch mal mit Sierra Kid, mit Manuelsen, dann mit Ahmad Amin, der ja auch von Raff ist und sowas, connected mit Cushino und Chameleon und sowas, diese Rapper. Auf jeden Fall, er ist da überall irgendwie connected. Hood Black auch, ja. Und die sind ja auch untereinander alle irgendwie so ein bisschen verbandelt, muss man sagen, zumindest was so Features angeht. Und jetzt ist Chirok471 auch bei Hadi Eldor, beziehungsweise schon eine ganze Weile. Ich habe ihn auch immer durch Hadi Eldors Story so wahrgenommen. Der pusht ihn nämlich ziemlich und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir Chirok471 jetzt endlich mal im Podcast haben. Weil ihr habt wahrscheinlich gerade gehört, was da für ein Skill-Level herrscht, wenn er seine Lyrics schreibt. Es reimt sich, es sind Wie-Vergleiche, es ist so ein Humor-Level dabei, so ein Wortwitz und sowas. Und dazu macht er auch noch wirklich kreative Promo. Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen bei dem Song, da sind jetzt schon im Vorfeld kurze Videos erschienen auf Social Media, wo er so 16er kickt, also so Ausschnitte aus dem Song einfach rappt, aber auf andere Beats und immer mal wieder und jetzt kam dann so der gesamte Song raus mit wilden Parts und einem noch viel, viel verrückteren Video, muss man sagen. Also das Video, wer es noch nicht gesehen hat, ist so ein bisschen weißer Hintergrund, verschiedene Szenen, also man sieht einmal irgendwie ihn mit seinem Kumpel in einem Auto, mit seinen Jungs auf der Couch, hinter seinen Graspflanzen am Rappen, mit einer älteren Frau, die einen Joint raucht, aber auch beim Sex, also so ist halt so, ne, irgendwie. Und ja, das ist so ein bisschen, was Chirok471 ausmacht, finde ich, dass er es einfach mega gut schafft, seine Fans zu entertainen.
Ja, ein Kommentar auf YouTube war auch, ich bin hier kurz vor der FSK 18 Zensierung noch da. Und ich bin auch froh, dass wir Chirok mit dabei haben, weil ich jetzt das erste Mal so richtig bewusst Chirok, glaube ich, gehört habe. Also er hat letztes Jahr sein erstes Album auch rausgebracht auf Spotify. Und ich hatte so diese Künstler, die von Hadi Eldor betreut werden, wie du es auch gerade schon gesagt hast, auch Chameleon und Cushino immer so ein bisschen auf dem Schirm. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast mit dabei. Aber für mich waren so alle Namen, sind immer so bei mir rumgeschwirrt, aber mir fällt es auch noch schwer, so die Einzelnen so zu unterscheiden. Und ich finde, jetzt hat mir das so weitergeholfen, weil ich auch ein bisschen die Musik von Chirok angehört habe, so ein bisschen so einen Bild von ihm zu bekommen, dass der halt auch sehr viel so diese Oldschool-Beats berappt, ne? Also sein erfolgreichstes Lied ist Nasenhaarflow, auf YouTube erfolgreich, auf Spotify 5 Millionen Streams. Und da geht er ja auch mega in diese Richtung. Und du hast es im Intro erwähnt, so ist das irgendwie jemand, der da in die Fußstapfe von einem SSIO tritt oder so, hast du es gesagt. Und das ist tatsächlich auch ein Kommentar, den ich mir aufgeschrieben habe. Ey, ich kann mir das richtig, richtig gut vorstellen als Feature mit einem SSIO. Und das wäre tatsächlich auch vielleicht so mein Wunsch, um auch so die Bekanntheit von einem Chirock irgendwie so ein bisschen krasser zu machen. Es gibt ja schon viele gestandene Rapper einfach, die genau die Musik seit Jahren gemacht haben oder früher gemacht haben. Und ich finde, da gibt es eigentlich viele musikalische Partner, die sich mal anbieten würden für einen gemeinsamen Song.
Ich finde, was auch noch so Parallelen zu SSIO sind, ist halt nicht nur so der Style auf diese Kopfnicker-Beats oder auch diese Liebe für Gras oder auch diese Parts, die man eben gehört hat, sondern halt auch, dass er es irgendwie immer schafft, so übel witzigen Content zu machen. Es ist so lange her, dass ich mich gar nicht mehr an die ganzen Sachen von SSIO erinnere, aber der hat einfach so immer was Witziges gemacht. Das Letzte, was ich noch so im Kopf habe, ist, dass er auf diesem Liegefahrrad da Werbung für seine CBD-Marke gemacht hat mit den 102-Boys und immer so überraschende Sachen halt. Und sowas macht Chirock halt auch. Also ich habe jetzt so ein bisschen mal sein Insta durchgeguckt. Da sieht man zum Beispiel Bilder, wie er, also dass er ein Bild von seinem Bauchnabelfussel postet oder dass er ein Musikvideo mit Obdachlosen gedreht hat. Also so for real halt. Mhm. Und er hat auch so ein Format auf YouTube, das heißt Ghetto Olympics. Das ist halt so ein bisschen wie die Olympiade mit seinen Bros, so auch so ein bisschen animiert, dass man dann so einen Punktestand sieht und alles. Und da gibt's dann so Challenges wie zum Beispiel Tresor weit werfen oder wer am schnellsten eine Kippe wegrauchen kann. So, das heißt so, ey, also, es passt halt. Es ist so dieses wirklich so Jungs, die am Block chillen, dummen Scheiß machen, Witz, aber so witzig drauf sind. Und das verkörpert er so in allem, so in den Parts. Keine Ahnung, eben hat auch, also dieser eine Part, den ich mir rausgeschrieben habe, der rappt der: Weil ich Steine nutz, wenn ich Scheine mach, ist die Nase aus Weiß, so wie Reisepass. Also ist die Nase aus Weiß und da auch der Ausweis, ja, die Reise geil. Und so. Also, ja, ist schon gut. Also ist schon so Substanz wirklich.
Also SEO-Feature muss auf jeden Fall kommen und dann am besten auch mit gemeinsamer TikTok-Promo davor, weil könnte auch sehr gut matchen anscheinend.
Yes, auf jeden Fall. Ich würde sagen, von einem Feature-Wunsch kommen wir mal zu einem tatsächlichen Feature, das sich aber auch viele Leute gewünscht haben, nämlich Nemo zusammen mit OG und einem Song, von dem es die Hörprobe anscheinend schon relativ lange gibt, Tret in die Pedale.
Draußen wird es finster. Genauso wie im Innern. Rotten Auto schon mit 50. Ach, und keiner kann uns hindern. Gib paar Jahre hinter Gitter. Aber keiner wird sich ändern. Wüstigkeit, doch jeder zittert. Weil ich Pisser mit Nasseloch unterwegs bin in meinem Viertel. Du trägst Messer und den Hals, wir tragen Eisen unterm Gürtel. Also tu den Ding gefallen, denn nur die Sandeln nicht vernünftig. What's up, bevor es wird, bevor ich dich erwürge. Gib mir Heineken und Nahen. In der Tiefe nehmen Pissgeruch. Verpackung kack ich ab. Bis morgen früh um 8. Digga, die Worte, die die Psychologin sagt. Du gottverlassene Hurentochter, wir haben es geschafft. Bro, treten die Pedale jeden Tag. Verstecke meine Alupacks im Bad. Hör die Sirenen in meinem Viertel, gib mir Gas. Die Bullen kommen, run, run, Echo.
Who the fuck is this? Who the fuck is this?
Echo.
Who the fuck is this? Who the fuck is this? Who the fuck is this? Who the fuck is this?
Yes, Nemo zusammen mit OG dreht in die Pedale. Und diese abwechselnden Parts sind einfach so geil. Vor allem, ich finde, die haben so eine sehr ähnliche Stimme. Im Sinne von, das passt gut zusammen auf einem Beat, auf einem Song. Aber trotzdem, wenn man genau hinhört, haben sie halt so eine unterschiedliche Stimme. Ich kann diesen Dialekt gar nicht nachmachen, aber die betonen beide die Worte so ein bisschen so gezogen, gedehnt und sowas, aber auf so eine bisschen andere Art und Weise. Und das ergänzt sich einfach so krass. Also, ja, wirklich geiler Song. Aber will mir mal ganz kurz die Grundlage, warum wir den Song gerade gehört haben, den wir gerade gehört haben. Nemo und OG, die kennen sich schon super lange. Die haben sich 2011 im Knast kennengelernt, als sie noch sehr, sehr jung waren. Nemo war 15, OG war 17. Und die machen auch schon seit Ewigkeiten Songs zusammen. Es gab noch kein gemeinsames Album, aber halt schon sehr, sehr viele Features. Und vor 7 Jahren kam schon mal ein gleichnamiger Song raus von nur Nemo. Das fand ich auch ganz witzig, auf dem 385i-Channel noch. Das war so ein Juice-Exclusive. Und der hieß auch Dreht in die Pedale, hatte aber mit diesem Song eigentlich nichts zu tun. Und jetzt waren Nemo und OG zusammen in einem Stream und haben eben so ein bisschen so gelabert, wie sie sich kennengelernt haben, über die gemeinsame Vergangenheit und sowas und haben dann in so alte Songs reingehört, so Skizzen, die sie noch rumliegen hatten. Das waren auch mehrere, nicht nur dieser hier. Und dann kam auf einmal ein Ausschnitt aus Tret in die Pedale, wo sie dann gesagt haben, so, oh, was ist denn das? Was war denn das nochmal? Und der Beat setzt ein, auf einmal rappen sie und beide feiern so voll ab. Und auf jeden Fall kam nach diesem Stream jetzt der komplette Song raus. Und ich muss sagen, also so alles, was ich gelesen und gehört habe, die Nemo- und OG-Fans drehen komplett durch. Also wirklich die Stärken beider Artists perfekt auf einem Track zusammengefügt.
Ja, ich find's auch richtig, richtig brutal einfach, wie krass das nach vorne geht. Und ja, ne, also Nemo ja auch einfach jemand, der vor 8 Jahren halt genau mit diesem Style auch so viele Menschen halt so fasziniert hat. Und deswegen, ne, so diese Kombi Nemo OG halt auch so passend, wie du es gerade schon beschrieben hast. Und deswegen glaube ich gerade alle happy, irgendwie diese alten Flows halt zu hören darauf. Finde ich spannend, was du gesagt hast. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass OG älter ist als Nemo. Ich finde, OG sieht relativ jung aus irgendwie. Deswegen hätte ich immer gedacht, dass der jünger ist als Nemo. Fand ich gerade interessant. Zu diesem Livestream, also so wie ich es mitbekommen habe, ich habe einen TikTok-Ausschnitt gesehen. Ich habe nochmal geschaut, der ist 2023. Habe ich diesen TikTok-Ausschnitt, ne? Also dieser TikTok-Ausschnitt wurde 2023 gepostet, der wurde mir aber selbst erst so vor ein paar Wochen vorgeschlagen. Und das war ein Ausschnitt von diesem Livestream, wo Nemo und OG sitzen, also das, was du, glaube ich, gerade erzählt hast. Und da ist dann nämlich genau die Situation. Die hören diese alten Lieder an und dann wird das halt angespielt und dann sagt halt Nemo dieses, was war das, was war das? Und ich glaube, dieses aus dem Stream haben sie dann jetzt eben auch für den Song dann verwendet, halt, weil das so geil kam. Und ich habe auch gesehen, dieser Ausschnitt auf TikTok vom Livestream wurde halt von irgendeiner Fanpage gepostet und Nemo ist aber sehr aktiv auch bei TikTok unterwegs und geht immer wieder in die Kommentare und schreibt da was und sowas. Also der schaut sich alles an, was zu ihm gepostet wird, und war da dann nämlich auch in den Kommentaren und fand ich sehr sympathisch, weil er halt auch dann kommentiert hat mit diesem, was war das? Weil das halt so irgendwie, ne, irgendwie so voll natürlich halt, wie er das raushaut. Nemo kommt ja hier auch, ne, aus Süddeutschland, aus Stuttgart, ne, so ist ja so ein bisschen so, glaube ich, Baden-Württemberg, ne, wie man halt spricht zum Dialekt. Und ja, Mann, genau. Und dass mir das aufgefallen ist, dass Nemo viel in TikTok-Kommentaren unterwegs ist, ist, als ich vor ein paar Wochen eben beim Konzert war von 385i und Nemo, ja, hatten wir halt auch einen Ausschnitt, wo er dann die beiden Fußballspieler vom VfB Stuttgart auf die Bühne geholt hat, Undav und Anton, und da eben auch Stimmung gemacht hat. Und da war Nemo dann auch in den Kommentaren und hat kommentiert, weil er da auch ein Trikot geschenkt bekommen hat und so weiter. Ne, den,
ja.
Also sehr, sehr korrekt.
Ah, witzig. Okay, gut. Gut, dass du es klargestellt hast. Ich habe gerade nochmal gecheckt. Ich habe nämlich diesen Stream gesehen und der wurde irgendwie so gere-uploadet. Aber jetzt habe ich gesehen, diesen Stream gab es schon vor lange. Also wo die dann zusammen, diese, was war das so? Das ist schon so länger her. Gut, dass du es gesagt hast. Ja, okay, dann kommt es daher. Ah, okay, witzig. Weil jetzt, okay, dann können wir trotzdem mal sagen, was jetzt passiert ist. Jetzt hat Nemo seine neue EP gedroppt, die den Namen trägt 4, also ausgeschrieben 4. Und auf der EP sind, wie zu erwarten, 4 Songs drauf. Davon ist 1 ein Solo-Track und die anderen 3 sind Features. Einmal mit OG, treten die Pedale, was wir jetzt gehört haben. Dann einmal mit Sufjan und einmal noch mit Vokus und Rina, der mir jetzt noch nichts gesagt hat. Und das, da kam jetzt eben dann der neue Track raus auf der EP und das jetzt eben mit Video, das gemeinsame Feature mit OG.
Ist aber tatsächlich, also ich glaube, ich kann dich da ein bisschen korrigieren, ist tatsächlich, glaube ich, Zufall, dass jetzt auf der EP 4 Lieder drauf sind, weil das ist jetzt ja so eine EP-Reihe, die letztes Jahr gestartet hat und die halt durchnummeriert ist mit 1, 2, 3, 4. Aber in den ersten Teilen war das jetzt nicht immer so, ne, dass dann irgendwie genau die Anzahl an Songs auch drauf ist. Also der eine Teil hatte, glaube ich, 7 oder 8 Songs auch mal drauf. Genau, also das ist gerade irgendwie Nemos Strategie und anscheinend packt er dann auch teilweise alte Lieder halt mit drauf. Und es ist kein, oder es scheint so, als wäre jetzt gerade kein Album direkt am Start, woran er arbeitet, sondern halt eher diesen Film hat, ey, Single nach Single raushauen und dann immer mal wieder ein EP, weil jetzt auch von der aktuellen EP sind schon, glaube ich, 2 andere Lieder davor auch schon draußen gewesen als Single-Auskopplung. Zum Beispiel auch das Lied mit Sufjan hatte ich neulich in Deutschrap brandneu entdeckt, immer noch bitter. Und weil ich ja gerade gesagt habe, dass ich nicht ganz genau weiß, ob Nemo wirklich an einem Album arbeitet, er ist halt auch, ja, ne, er hat ja so mit Moonboys auch sein eigenes Label am Start, wo eben ein paar Signings dabei sind. Und ein Signing, was jetzt vor kurzem auch, ja, publik gemacht worden ist, ist Eimen. Also Ayman ist ja auch ein Rapper, der durch Rap LaRue bekannt geworden ist, war übrigens auch bei dieser Tour, von der ich gerade eben gesprochen habe, ne, mit 385i und Nemo, da war der eben auch als ja Backup-Rapper mit dabei und wird jetzt über Nemo Moonboys releasen in der nächsten Zeit. Und ich hatte da ein Interview mit Deutschrap Ideal mir angeschaut, auch wo Ayman und Ammo dabei waren. Ammo ist ja bei 385i gesigned, ne? Also die haben sie auf jeden Fall, Rap LaRue einfach Talentschmiede, wie wir ja schon häufig auch festgestellt haben. Und da hat Ayman eben auch erzählt, wie es so dazu kam. Er war schon so an so einem Punkt, irgendwie hat so erste Runde Rap LaRue eingereicht und zu Hause bei seiner Mutter war irgendwie Strom abgestellt oder so. Und er hat halt irgendwie bei Jahre immer gesagt, so ey, das wird was mit der Musik, so ich habe das im Gefühl, das wird was und so. Und dann war er wirklich an dem Tag oder in der Zeit dann plötzlich so gefrustet, dass er so gesagt hat, so ey, zu einem Kumpel, so ey, ich höre auf damit, so ne, das macht keinen Sinn mehr, es geht irgendwie nicht voran, ich werde nicht gesehen, ich weiß, ich kann was, aber es klappt irgendwie so nicht, wie ich es mir vorstelle, so ungefähr. Und er hat dann an dem Tag irgendwie einen Anruf bekommen von seinem Kumpel Ilo, auch mit auf der Tour dabei gewesen, der gesagt hat so, ey, pack deine Sachen, schau dir das an, Nemo reagiert gerade einfach auf Rap LaRue, der schaut sich das an, so im Stream und sowas. Und dadurch ist dann irgendwie so der Kontakt entstanden, dass Nemo und Ayman halt auch ja miteinander gesprochen haben und ja bis zu einem Label-Deal dann jetzt gekommen ist.
Ja krass, das ist echt, das. Ich habe das auch gesehen, dieses Interview, und ich fand es auch so schön, weil es ist ja trotzdem noch so ein Format, was jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat, so Rap LaRue, sage ich mal, wie so im Vergleich zu sowas wie DSDS oder so. Aber die Stories, die die Teilnehmer von Rap LaRue erzählen, fühlen sich so an wie so diese DSDS Success Stories oder fast noch besser irgendwie, ja, dass sie sagen so, oh mein Gott, auf einmal und jetzt ging es so schnell und jetzt haben sie einen Label Deal und ganzes Leben hat sich verändert und so. Es ist so voll krass irgendwie diese Stories von denen zu hören. Die sind ja auch alle noch mega jung dort.
Ja, ja. Und ich finde tatsächlich, dass diese Story von Ayman auch mal wieder so eine Story ist, die so, wow, krass, so waren früher die Rapper-Stories irgendwie, weißt du, da hast du ja nicht so dieses so, mit einem Knall ist der Rapper berühmt, sondern du hast irgendwie dann mal von denen mitbekommen und dann irgendwie hast du den Wikipedia-Artikel durchgelesen, hast du gecheckt, was der alles so auf dem Weg erlebt hat, und jetzt ist halt so viel häufiger sowas, da taucht jetzt irgendein Rapper in der Playlist auf, weißt du so,
ja.
Und boah, keine Ahnung, woher kommt der denn jetzt? Und deswegen fand ich das ja krass zu hören irgendwie, so wie das Ayman erzählt hat.
Ja, das fand ich auch krass bei dem Stream von Nemo und OG. Da haben die nämlich erzählt, wie die beiden sich im Knast kennengelernt haben. Und die waren anscheinend ich komme ja da so aus Frankfurt, und da gibt's irgendwie so ein ganz berühmtes Gefängnis, was eigentlich nicht mal ein Jugendgefängnis ist, sondern für normale Sträflinge, sag ich mal. Und weil die ja so jung waren, ich habe ja gerade erzählt, die haben sich mit 15 und 17 im Knast kennengelernt, waren die in so einer besonderen Sektion, das war so im 7. Stock von diesem Gefängnis, und irgendwie wurde Nemo umverlegt und hatte dann das Zimmer neben OG bekommen und war dann so da drin, und direkt als er eingezogen ist, hat er so an die Wand gehämmert und so gesagt so, ey, komm ans Fenster, komm ans Fenster. Und die haben sich halt nicht gesehen, aber wenn sie das Fenster geöffnet haben, konnten sie miteinander sprechen. Und dann haben die so immer über das Fenster vom Gefängnis miteinander gesprochen, und irgendwie war dann so ein Thema, was direkt war, weil Xatar gerade so einen Song released hatte und auch dieses Interpol rauskam und so, und haben sie so darüber gelabert. Und irgendwie, die haben ja dann auch im Knast, hat ja auch Nemo Sammy kennengelernt, also Shams Sedin Sami von Xatar, der ja dann auch Nemo seinen Namen gegeben hat und sowas. Und irgendwie war diese Story so wild, die erzählt haben, weil die haben dann live, in diesem Livestream haben sie dann Bilder von dem Knast gezeigt. Und wenn man halt irgendwie den Knast eingibt, auf Google Bilder geht, dann sieht man sowohl Bilder von außen, von dem Gelände, als auch von innen, wie es da aussieht, also wie sehen die Zellen aus, wie sehen die Gänge aus. Da ist beispielsweise immer so, das sind immer sowieso Rundgänge, und dazwischen ist so ein Netz gespannt, dass man jetzt nicht von einem ins andere Stockwerk so fallen kann sozusagen. Und dann haben sie auch erzählt, dass da irgendwie Häftlinge einen Beamten so runtergeschmissen haben aus dem einen Stock runter sozusagen, und dann haben die da danach dann so Netze gebaut. Und die Stories waren halt so wild, weil die so real waren, die so, ah ja, der Herr Müller, ne? Oder irgendwie sowas, weißt du, also so ja, voll die krassen Stories irgendwie. Und da habe ich mich dann auch gefragt, guck mal, du hast zwei Rapper, die eine sehr ähnliche Zielgruppe ansprechen, die auch wirklich einen guten Status haben, Nemo und OG, die sind zudem noch echte Freunde, die waren zusammen im Knast, was auch so eine Sache ist, die ich finde bei Nemo gerät es immer mehr so in Vergessenheit mit seiner Musikhistorie. Also das ist so voll das Ding, was andere Rapper dir so dauernd wieder ins Gedächtnis rufen. Und bei Nemo ist es so, abgesehen von diesem Stream mal, hat man es jetzt nicht so die ganze Zeit auf dem Schirm, ja. Das heißt, also zwei Rapper, ähnliche Zielgruppe, sind Bros, haben eine Knaststory zusammen erlebt. So, das ist doch die perfekte Grundlage für ein Collabo-Album. Und dann noch Songs rumliegen. Also die haben ja dann vor diesem, was wir gerade erzählt haben, diesem, was ist das? So, davor waren noch andere Songs, die sie abgespielt haben. Das heißt, die können neue Songs machen, die können alte Songs wieder beleben und so. Eigentlich bietet sich das perfekt an für ein neues Album. Und ja, ich weiß nicht genau, man weiß nichts. Und in demselben Zug habe ich auch gefragt, was ist mit dem Album Capimo 2, was ja auch von Nemo angekündigt wurde, live on stage, also Capo und Nemo, das steht auch noch im Raum irgendwie. Da gibt es so geile Vorlagen für so Baba-Nemo-Alben, aber irgendwie tut sich da nichts an der Front.
Ja, aber kann ja gerade genau der Grund sein, dass er halt deswegen jetzt so diese EPs raushaut. Wie gesagt, ich glaube auch so eine neue Künstler sein und sowas sind halt auch so Prozesse, die irgendwie Zeit kosten. Und Capo hat jetzt auch vor ein paar Monaten sein Album released. Und ja, vielleicht arbeiten die gerade irgendwie im Hintergrund da schon daran oder vielleicht auch, ja, finde ich eine gute Idee, was du angebracht hast, so mit Nemo und OG. Ist echt eine gute Vorlage für so Collabo-Album und dann noch eine Bonus-EP in der Box oder so mit den vergessenen Songs. Und weitermachen wir mal mit KIZ. Die haben jetzt nämlich ihr Album rausgebracht, Görlitzer Park. Und wir hatten sie jetzt tatsächlich in der Promophase nur einmal mit dabei und zwar mit ihrer Lead-Single Görlitzer Park, die mittlerweile vor ein Dreivierteljahr oder so rauskam. Auch krass, wie die Zeit einfach vergeht. Ich kann mich noch dran erinnern, wie wir auf dieses Lied im Podcast reagiert haben und so waren so. Oder ich auch, glaube ich, gesagt habe so, hey, wie heftig, das kommt jetzt irgendwie hier im September, Oktober raus und das Album erscheint aber erst im Juni. Also das war auch direkt so terminiert, dass das Album so spät danach erscheinen soll. Und jetzt ist es auf jeden Fall da und es kam dann auch noch die ein oder andere Videosingle vorab raus und jetzt haben die sich aber nochmal was ganz Besonderes überlegt, wodurch sie mega präsent auf YouTube waren und zwar haben sie so einen Album-Countdown gestartet, dass wirklich jeden Tag vor Release immer wieder ein neues Visualizer-Video auf ihrem YouTube-Channel hochgeladen wurde. Und deswegen war es auch ein bisschen schwer, jetzt überhaupt zu sagen, welches Lied packen wir mit in den Podcast rein. Wir haben uns jetzt für das Lied entschieden, was auch von Deutschrap brandneu mit neu aufgenommen wurde, und zwar Geld wie ein Magnet. Und gleich sprechen wir ein bisschen mehr drüber.
Er braucht viele Tellerwäscher. Lass den Nächster ziehen. Klick auf den Link, ich hab einen Plan. Und du musst nie wieder mit Dreck wie dir im Bus zur Arbeit fahren. Oder lad deine Knarren in der Arbeitsabschlange. Warum? Denn jeder kann es schaffen, aber nicht alle. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Es fliegt von selber in mein Portemonnaie.
Sie sagen, Geld macht nicht glücklich. Doch sie sind broke, was bleibt ihnen anderes übrig? Ich sag, Armut verdirbt den Charakter.
KIZ mit Geld wie ein Magnet und man hat's schon in der Hörprobe gehört. Es ist wirklich sehr vielfältig, auch das Lied. Mit jetzt einer sehr angenehmen Phase am Ende des Lieds, was sehr gut reingeht. Der Part davor fand ich persönlich ein bisschen anstrengend. Und auch so, wie ich ja KIZ-Lieder oft wahrgenommen habe in der Vergangenheit, weswegen ich immer ein bisschen so ein Problem hatte mit KIZ-Liedern und insgesamt aber von diesem Album extrem positiv überrascht bin. Ich glaube, es ist ein deeperes KIZ-Album als vergangene Alben. Sherwin hat es auch, glaube ich, schon erwähnt, diese Folge, so, ne, wir sind beide nicht so die größten KIZ-Experten. Ich weiß auch, dass wir mal einmal auf Reddit so einen kleinen Rant deswegen bekommen haben. Also seht uns das nach, dass wir da nicht die ganze Diskografie auf dem Schirm haben. Ich weiß, KIZ schon auch immer gesellschaftskritische Musik macht insgesamt, aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass die sehr deep bei diesem Album unterwegs sind insgesamt. So kannte ich das bisher nur von dem Tarek Solo-Album und deswegen all in all, Geld wie ein Magnet ist safe nicht mein Favorit, aber viele der Singles, die im Voraus rausgekommen sind, finde ich richtig stark und auch Lieder, die jetzt noch auf dem Album drauf sind, wie zum Beispiel Sensibel oder Lächel doch mal, finde ich übertrieben gut. Wirklich, wirklich, wirklich. Richtig, richtig stark. Die werde ich mir auch noch häufiger anhören, auf jeden Fall.
Ja, so war das damals bei mir, als der Song Görlitzer Park rauskam. Davor habe ich ehrlicherweise nie KIZ gehört, weil es einfach nicht so, Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wer unseren Podcast schon länger verfolgt, der weiß so grob, was so unser Musikgeschmack ist irgendwie. Und das war nie so, hat da nicht so reingepasst vom Style her irgendwie. Und Görlitzer Park hat mich aber so krass abgeholt, dass ich das echt, keine Ahnung, kann sein, dass es in meinem Spotify-Jahresrückblick ist, weil ich das so oft gepumpt habe und in so vielen Playlisten von mir drin ist. Und dementsprechend war ich jetzt auch super gespannt auf das neue Album, hab mir auch diese Songs mal so reingezogen, halt auch mit diesen ganzen Videos, da können wir gleich nochmal in Ruhe drüber reden. Und ich muss dir recht geben, es ist so voll das Hin und Her, da sind teilweise Songs drin, wie zum Beispiel Geld wie ein Magnet, wo ich so die Idee nice finde. Der Song hat zum Beispiel auch so ein eigenes Intro auf dem Album, so ein bisschen so komm in die WhatsApp-Gruppe, Alpha-Mentoring-mäßig, wo so einer vorspricht und dann so eine Gruppe von Leuten so nachspricht mit so, ich nehme mir alles, was ich will, und das baut schon mal so eine Szenerie auf irgendwie, und dann haben die da echt ein fettes Video dazu gemacht, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Visualizer sein soll, so eine, sprechen wir gleich nochmal, wie gesagt, dazu drüber, ja. Aber was ich sagen will, also das ist auch bei mir, also so einerseits gibt's diese Songs, die finde ich ein bisschen schwer zu hören, rein musikalisch, so wie das hier, wie Geld wie ein Magnet, oder was ich auch manchmal so ein bisschen als störend empfinde, es gibt Songs, wo ich das Gefühl habe, dass sie für den Song einen bestimmten Rap-Stil imitieren wollen. Also zum Beispiel so, die rappen, damit es sich so anhört wie Trap, aber nicht, weil sie zum Beispiel Trap machen wollen, sondern weil sie absichtlich diesen Musikstil Trap so witzig darstellen wollen oder sowas. Weißt du, wenn sie so die Parts so rappen, und das zum Beispiel fühle ich gar nicht, dieses Element, weil das ist so, ich mag halt das musikalisch einfach nicht so sehr. Wohingegen so Sachen wie zum Beispiel Görlitzer Park, jetzt tausendmal erwähnt, was einfach ein geiler Song ist, wo nichts imitiert ist oder sowas, wo einfach geile Lyrics sind, geiler Flow, geile Melodie, so, das übel. Und der zweite Song, den ich krass feier, worum ich die ganze Zeit so ein bisschen rumrede, ist Frieden, aber das ist auch der kontroverseste Song auf dem Album, muss man sagen. Rein musikalisch fühle ich den Song so krass, also der Beat, wie sie darauf rappen und alles, aber der ist so vom Text her so schwierig. Meine Interpretation von dem Song ist, dass der Song so Ansichten und Aussagen von, ja, weiß nicht, von Leuten mit rechtem Gedankengut und sowas widerspiegeln soll, auch von, ich kann es gar nicht so pauschalisieren, aber so, keine Ahnung, von Leuten, die halt nicht für Frieden sind sozusagen, ja, und diese Aussagen, so ist der Song aufgebaut, dass man quasi die ganze Zeit solche Aussagen hört, was solche Leute sagen würden, und dementsprechend ist der Song halt krass anstößig und viele Leute regen sich darüber auf und sagen, ey, wie kann man sowas sagen? Wie kann man so solche Aussagen treffen? Aber ich glaube halt, das ist genau der Punkt, um so eine Konversation zu starten, so eine Kontroverse, dass die Leute sich darüber auslassen. Und ich finde, es passt halt auch krass gut zu KIZ, ja. Aber das ist mal so, also hört es euch mal an, falls ihr es nicht sowieso schon gemacht habt. Ich glaube, das ist auch einer der Songs, die so am häufigsten gestreamt wurden, sowohl das Video als auch der Song. Aber den fand ich wirklich sehr außergewöhnlich noch.
Ja, also das ist auch eine Single, die schon sehr lange draußen ist. Mhm. Also die hatten wir auch mal schon irgendwie, ich kann mich dran erinnern, zu der Zeit, wo der rausgekommen ist, habe ich den auch richtig, richtig häufig gepumpt. Ich glaube, ich hatte es auch mal im Podcast hier erwähnt, wo auch von den Zuhörern jemand traurig war, dass wir den nicht mit reingenommen hatten, weil wir irgendwie kurz vorher Görlitzer Park mit dabei hatten. Aber das war so mein Favorite der Woche. Und ich glaube, es geht eigentlich allgemein so gegen die Leute in der Politik, oder weil halt immer so dieses plakatiert wird, so von wegen so, ja, wir wollen ja alle Frieden, aber ne, am Ende setzt man irgendwie Waffen ein, um Frieden zu bekommen, so. Und dass halt häufig in der Politik Krieg genutzt wird, um dann Frieden zu erlangen. Aber was für einen Frieden ist es dann überhaupt? Und für wen ist dann dieser Frieden überhaupt, ne? Und die Zivilisten sind ja eigentlich die darunter leiden. Aber das zieht sich halt durch auf dem KIZ-Album und bestimmt schon auch auf alten KIZ-Alben, finde ich, dass die sich halt sehr, sehr starke Themensongs rausgesucht haben und immer eine richtig, richtig gute Message mit dabei haben. Zum Beispiel bei dem Song Lächel doch mal geht's eben auch um, ja, Depressionen unter anderem. Und so darum, ne, dass es in der Gesellschaft noch nicht wirklich so akzeptiert ist, so, ne, komm auf die Party und ich weiß, du hast Probleme, aber lass doch jetzt mal darüber nicht reden, so, ne, behalt doch ein bisschen so deine Probleme irgendwie für dich, und auch so, Depressionen gibt's ja gar nicht, so, ne, reiß dich doch einfach ein bisschen zusammen und so, da sind wirklich sehr, sehr starke Lines auch mit dabei, deswegen feiere ich auch brutal. Und auf dem Album, was sich auch durchgezogen hat, ist, dass auch so jeder von KIZ auch so ein Solo-Lied mit dabei hat, ne, also Sensibel von Tarek ist mir herausgestochen und Applaus von Maxim. Dazu gab es auch ein Video, war auch eine Videosingle-Auskopplung, und das wurde in Paris gedreht. Und der Grund, warum das in Paris gedreht wurde, beziehungsweise der Anlass oder die Gelegenheit, ist, dass KIZ ja jedes Jahr zum Weltfrauentag immer ein Frauenkonzert veranstaltet, wo sie nur Frauentickets erwerben können und dann auch auf das Konzert können. Wir hatten da auch in den letzten Jahren mal im Podcast drüber berichtet. Und bisher hat das immer in Deutschland stattgefunden. Und dieses Jahr zum allerersten Mal im Ausland, und zwar in Paris. Und drumherum haben dann KIZ eben auch die Gelegenheit genutzt, da das Video zu Applaus von Maxime in Paris zu drehen.
Das ist schon eine geile Aktion, muss man sagen. Also das ist krass, und auch halt, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, generell das Videokonzept. Also du hast ja gerade gesagt, Görlitzer Park, damit ist alles gestartet. Also mit dem Song Görlitzer Park, den haben sie damals auf dem Reeperbahn-Festival performt. Und von diesem Live-Auftritt gab es auch schon einen Videomitschnitt, der meiner Meinung nach schon so ein halbes Musikvideo war irgendwie. Das war richtig nice inszeniert. Es kam dann aber kurz danach nochmal ein komplettes Musikvideo zu dem Song Görlitzer Park. Und dann kam eben ein bisschen später zu Frieden, haben wir auch gerade gesagt, und zu Applaus. Und jetzt eben 15 sogenannte Album-Visualizer zu jedem Song. Also zu jedem Song, der auf dem Album ist, gab es ein kurzes Video. Und jetzt nicht so 10 Sekunden, sondern so oft irgendwie ein Part und der Refrain. Und das wirklich krass inszeniert mit vielen Statisten, Leuten, die da mitmachen, oder auch irgendwie verrückten Szenebildern. Und ich kann mir nur vorstellen, dass sie halt irgendwie sich eine große Filmhalle gemietet haben, alles gut getimed haben, super viele SchauspielerInnen geholt haben, super viele Kulissen irgendwie geholt haben, und dann gesagt haben, okay, und jetzt bam, 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 durchgeballert, dass sie halt so an einem Tag irgendwie so 15 Videos abgedreht haben und sich halt dauernd umgezogen haben. Also so stelle ich mir das Ganze vor. Und letztendlich war es halt echt ein genialer Promo-Move. Also wirklich was, wovon jeder Fan am Ende was hat, weil man eben so nochmal so ein bisschen, ja, visuelle Interpretation von den Songs hat. Und auch weil du gerade schon ein Konzert angesprochen hast, sie haben jetzt auch quasi passend zum Release von Görlitzer Park, haben sie jetzt beim Fête de la Musique, das ist so ein Fest in ganz Berlin, wo überall Leute musizieren und so an jeder Ecke steht irgendjemand, spielt Gitarre und so. Vor allem ist viel in Neukölln, glaube ich, in Kreuzberg und sowas. Und da haben sie jetzt im Görlitzer Park gegen den geplanten Bau eines Zauns um den Görlitzer Park demonstriert sozusagen, haben quasi live performt als Teil einer Demonstration dagegen. Und es ist anscheinend so, dass das irgendwie, da soll anscheinend soll irgendwie so ein Zaun drum gebaut werden und so Drehtüre und Beleuchtungen und sowas, dass man nachts nicht mehr reinkommt und dass der Park so ein bisschen besser überwacht wird. Wie auch immer, ja, und da haben sie halt eben dagegen demonstriert. Und was ich dann auch krass fand, Steiger, der hat sich dann dazu geäußert, der war auch da, und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass Steiger so aktivistisch unterwegs irgendwie. Da hat die,
der ist krass politisch unterwegs, ja.
Das war mir überhaupt nicht bewusst. Irgendwie, da hat dann die Zeitung drüber geschrieben, alle sind für eine, also das, was er gesagt hat, Steiger, alle sind für eine offene Gesellschaft, für einen offenen Park, für ein offenes politisches System, aber die Leute im Berliner Senat, die sind dagegen. Die Welt ist scheiße, gerade in diesem Moment. Überall werden Zäune hochgezogen, überall entstehen Mauern, Krieg, Zerstörung, Gaza. Die Festung Europa wird ausgebaut, nicht nur hier entsteht ein Zaun. Kein Zaun steht für immer, keine Mauer hält ewig, und wir müssen kämpfen, damit diese Ordnung zerstört wird, damit dieses alte System untergeht, damit diese Welt untergeht und damit wir singen können, Hurra, die Welt geht unter. Also auch mit einer Anlehnung an KIZ sozusagen. Und wie gesagt, ja, fand ich krass. War mir nicht so bewusst, dass Steiger da so aktivistisch unterwegs ist.
Doch, doch, auf jeden Fall. Nee, Steiger ist echt schon seit x Jahren einfach mega, mega viel unterwegs und macht viel auch Content in die Richtung einfach. Der hat ja auch, glaube ich, ein Buch mit Bushido geschrieben oder angefangen zu schreiben, wo es, glaube ich, auch in so eine Richtung gehen sollte, wenn mich nicht alles täuscht. Ja.
Gut, aber zu Bushido kommen wir ja gleich. Da freue ich mich auch schon sehr auf das Thema. Es ist echt, echt wild, muss man sagen. Ich habe mir dieses Interview angeguckt und ich bin echt auf mein Leben nicht mehr klargekommen. Aber bevor wir zu Bushido kommen, kommen wir nochmal zu ein paar Disses gegen Bushido, und zwar mit Kapi und King Khalil. Bevor wir den Song abspielen und bevor wir gleich darüber sprechen, Wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr keine Releases und Analysen von Releases mehr verpassen wollt, keine Interviews, bald kommt schon das nächste raus, keine News und Gossip und so weiter, dann folgt sehr gerne diesem Podcast, egal wo ihr ihn gerade hört. Wenn es euch Spaß macht und unterhält, dann lasst gerne eine positive Bewertung da, darüber freuen wir uns sehr. Und jetzt starten wir rein, Kapi und King Khalil, das alte Team Kuku-Gespann, mit dem neuen Track oder beziehungsweise dem zweiten Teil eines alten Tracks, Kreide 2.
Kuku, Bra, dein Baba kriegt Flashbacks. King Khalil und Capital Baby. Du warst nie ein Rapper, du hast dir gar nichts selber beigebracht. Dein Image aufgebaut auf einen Tag, eins zu acht.
Wir drehen eine Runde, Nummer 1 Awards. The Greats wollte Punkte, The Greats sind Hunde.
Und fällt die Kreide wach, Scheine werden eingepackt. Das Bier auf deinem Hals steht ab heute für Bastard.
Kein Problem, du willst mit mir im Café reden. Ich komm rein, aber all deine Cousins fehlen. Raffi, warte kurz, mach die Beat runter. Weil King Khalil und Capital fickt Mutter.
Kreide weiß, Eisen heiß.
Kalter Schweiß,
Kreide bleich.
Kugelblei,
Hunde schreien.
Wunde Fleisch, Kreide 2.
Kreide, oh Kollege, es geht um Kreide.
Am 3. Juli 2016 kam Kreide raus, Capital Bra, King Khalil auf dem Team Kuku YouTube Channel. Das Lied steht mittlerweile, das Musikvideo steht jetzt mittlerweile bei über 14 Millionen Aufrufen, 163.000 positive Bewertungen. Und jetzt, fast 8 Jahre später, releasen Capi und King Khalil Kreide 2. Und was für ein Brett haben die da geschaffen. Also wirklich unfassbar, wie das nach vorne geht. Capi ist ja gerade so ein bisschen auch in der Laune, zweite Teile zu machen. Ne? Neulich haben wir über Neymar 2.0 gesprochen. Jetzt Kreide 2. Und wir können gleich mal ein bisschen genauer über das Lied sprechen, weil da ja auch viele Lines dabei sind, ja, die auch Fragen aufwerfen, was die denn zu bedeuten haben. Aber als erstes vielleicht nochmal so ein bisschen Historie aufgreifen, ne? Damit man überhaupt versteht, was da jetzt gerade abgeht und was da jetzt passiert ist mit Kreide 2. Also, Capi ist ja damals bei Team Kuku groß geworden. King Khalil und auch andere Team Kuku-Member, wie zum Beispiel KA und so, sind alle ein paar Jahre älter als Capi. Er ist dadurch zu Team Kuku gekommen, weil Drilon ist der Manager von Team Kuku, und ich glaube, seine kleinen Brüder haben mit Capi gechillt, und Capi war halt damals auch hier, ne, am Freestyle bei Rap am Mittwoch, und dann, ne, ist halt dieses ganze Team Kuku-Movement gestartet, und King Khalil und Capi waren irgendwie dann so diese Zugpferde von Team Kuku einfach. Und Capi hat halt seine ersten Alben dann über Team Kuku released. Es gab zahlreiche Features zwischen Capi und Khalil. Und 2018 ist dann aber das letzte Capi-Album über Team Kuku erschienen. Und zwar Berlin lebt. Und das war halt so die Phase, wo dann echt komplett der Hype da war, ne? Wo er mit jeder Single davor auf Platz 1 gegangen ist. Und es war halt wirklich so ein heftiger Paukenschlag, weil die halt irgendwie zusammen groß geworden sind und halt auch befreundet waren. Und man hat irgendwie gar nicht gedacht, dass Capi überhaupt von Team Kuku weggehen kann, so, ne? Und es war halt auch so heftig, weil kurz bevor das Album released wurde, ist es schon bekannt geworden, dass die getrennte Wege gehen. Und dann ist ja Capi, ne, bei EGJ gelandet, bei Bushido gelandet. Und man war auf die jeweils andere Seite nicht gut zu sprechen, ne? Also Team Kuku waren schon irgendwie menschlich, glaube ich, sehr enttäuscht von Capi. Und Capi hat halt auch gesagt, ne, ja, Team Kuku wollte halt so, er wollte so, und deswegen hat man sich halt nicht so geeinigt, so, ne? Man weiß nicht so genau, was da abging, aber wahrscheinlich war halt auch einfach so ein fetter Deal gewunken für Capi. Und ja, genau, so hat sich das wahrscheinlich irgendwie alles so gefügt, so dass das halt so passiert ist. Und zwischendurch, also ist jetzt aber nicht der erste Song von Capi und King Khalil seitdem, sondern 2021 gab es schon mal eine Zusammenarbeit und einen gemeinsamen Song, damals auf dem Capi-Channel, Die zwei kenne ich. Und auch das war schon besonders, weil es nämlich kurz vor diesem Song ziemlich heftig eskaliert ist zwischen den beiden. Also, ne, da hat King Khalil mal Capi auf einem Song gedisst, und Capi hat sich dann sehr enttäuscht in seiner Story gezeigt, hat auch beleidigt, und dann ging es so hin und her, aber man hat sich auch extrem schnell versöhnt. Ich habe mir so diese alten Videos auf YouTube mal angeschaut. Ist schon irgendwie witzig, wenn man dann so weiß, wie sich's innerhalb von Sekundenschnelle oder innerhalb von einem Tag die auch wieder Frieden geschlossen haben und so von wegen, ah Bruder, ich lade dich ein, komm doch zu mir jetzt hier, ich chill Türkei und so, komm doch vorbei, wir drehen hier einfach ein Video und so, ne? Also Also das war wirklich so ein One-Day-Beef irgendwie, wo es eskaliert ist. Und nach diesem gemeinsamen Song 2021 ist es dann aber wieder schlechter geworden, das Verhältnis. Ne? Also Kapi und Drilon haben so ein bisschen unterschwellig in Stories gegeneinander geshootet. KA hat auch so 2022, 2023 sehr viel auf TikTok über Kapi gesprochen. Gerade auch rund um diese Engie-Thematik und so. Da wurde auch sehr viel Fitner insgesamt gemacht, würde ich mal sagen. King Khalil hat sich aber halt insgesamt sehr rausgezogen. Ne? Also Kay hat auch oft gesagt, dass King Khalil eigentlich gar keinen Bock auf diesen ganzen Stress hat und sowas. Ne? Und er war sehr wenig aktiv auf Social Media. Und jetzt hat sich das so vor ein paar Wochen schon angedeutet, als King Khalil und KA bei Ghazi im Stream waren, haben sie schon sehr positiv über Kapi gesprochen. Und vor anderthalb Wochen hat Kapi dann ein Foto gepostet mit einer zensierten, verpixelten Person, wo schon alle vermutet haben, dass es King Khalil ist. Und jetzt sind wir in der Gegenwart. Kapi und King Khalil haben Kreide 2 rausgebracht und jetzt darfst du reden nach meinem kleinen Monolog.
Ja, aber richtig gut, dass man mal wieder so alles so zusammengefasst hat. Ich find's auch wirklich unfassbar, dass dieser Track jetzt rausgekommen ist. Und für mich ist irgendwie so das herausstechendste Merkmal von diesem Song, dass dieser Kapi genau wie auf diesem Song ist. Das ist, was wir uns jetzt so lange gewünscht haben.
Ja.
Und was nie da war, und ich frag mich, ob King Khalil die Secret Sauce war, weil damals, als Kapi ja bei King Khalil war, du hast eben schon angesprochen, ich habe vorhin mal auf dem Team Kuku Channel geguckt, was da nochmal so diese Titel waren. Das war so dieses Neymar, nur noch Gucci, One Night Stand, Berlin lebt, 5 Songs in einer Nacht und alle diese Hits einfach, die sind in diesem Umfeld entstanden. Jetzt hat Kapi so voll lange nach, also ne, jetzt so voll viel Sachen rausgebracht, die, ich konnte mir die nicht mehr geben. Letzte Woche habe ich kurz erwähnt, dass ich diesen neuen Track Dum Dum, der, ich war im Gym, habe so eine Playlist gehört, dieser Song kam rein, ich dachte so, ah geil, Kapi auf aggressiv. Ich musste den nach 30 Sekunden skippen, kein Plan warum, ich konnte mir einfach nicht geben, die Parts waren so schlecht. Und jetzt ist Kapi mit King Khalil da und die bringen einfach einen Song und der könnte nicht nur vom Beat, sondern einfach auch vom Text genau an damals anknüpfen. Und warum? Warum ist es jetzt so?
Ja, ja. Also vielleicht auch nochmal, weil das wirklich auch ein krasser Moment ist. Das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass Kapi wieder was auf dem Team Kuku Channel überhaupt sein Name erschienen ist und ein Song rausgekommen ist. Ne, dieses andere Lied, was zwischendurch kam, war auf dem Kapi Channel. Aber jetzt ist Kapi zum allerersten Mal wieder auf Team Kuku Channel, wo er halt damals zwischen 2016, 2018 alles released hat. Du hast gerade diese ganzen Lieder, legendären Lieder vorgelesen und für mega viele Leute, ne, genauso wie für uns halt so diese Zeit prägend ist, wie damals in den 2000er Jahren mit Sido, Bushido, Agro Berlin, EGJ, man ist damit aufgewachsen, so, ne, ist für extrem viele Leute einfach so diese Team Kuku Zeit, vor allem mit den Liedern von Kapi, halt unfassbar prägend, ne, weil, ne, wenn man jetzt so die Kapi-Fans fragt, ich glaube, es gibt halt so viele, die genau diese Musik sich zurückwünschen, die sind damit aufgewachsen und das war für die der stärkste Kapi jemals zu der Team Kuku Zeit. Und danach ging es so ein bisschen bergab von der Qualität. Kapi, es ging zwar an sich bergauf mit diesem so Mainstream-Ding, er ist immer größer geworden und hat ja auch noch stark nachgeliefert, so Collabo-Album mit Samra und sowas, aber irgendwann jetzt in den letzten 2-3 Jahren ging es ja wirklich einfach runter, so, ne, also auch von Streaming-Zahlen und drumherum. Und ja, die Quali war halt damals einfach heftig. Kapi hat so straight gerappt und sowas. Das war wirklich einfach geisteskrank. Und jetzt ist es halt wieder so. Und kann gut sein, dass tatsächlich dieses Umfeld von Team Kuku, vielleicht jetzt nicht so einzelne Personen, aber so dieses King Khalil, Drilon, KA, keine Ahnung, wer da noch mit dabei ist. Und wenn die dann im Studio sind und sagen, hey, rap doch mal lieber so und so, dass das halt wirklich die Secret Sauce so ein bisschen ist. Und dass Kapi halt das braucht, weil wir da auch häufig drüber gesprochen haben, ey, vielleicht braucht Kapi eigentlich wieder so ein Manager oder so, der halt mal sagt so, ey, release das nicht oder ne, nimm dir mehr Zeit, mach dich rar und sowas. Das kann ja einem Künstler schon auch gut tun. Und wenn man nur viele Leute drumherum hat, die halt so sagen so, ja komm, lass rausballern und sowas, dann ist das vielleicht nicht so passend.
Ja, und ich meine, gutes Management gibt's ja bei Team Kuku, weil beispielsweise Drilon, den du ja gerade erwähnt hast, der ist ja mittlerweile auch der Manager von Katja Krasavice, macht auch irgendwie im Fußballbereich sehr viel, auch ähnlich wie so ein Hadi Eldor, so ein bisschen behind the scenes und mittlerweile auch gar nicht mehr so aktiv, ne?
Ja, also ich habe mich jetzt auch gewundert, weil man hat schon früher viel über Instagram Story auch mitbekommen. Ich hatte es auch angesprochen, es gab so eine kurze Zeit, wo auch mal so paar Stories hin und her ging zwischen Kapi und Drilon, aber seit paar Monaten oder paar Wochen ist sein Instagram irgendwie deaktiviert. Aber ja, hoff mal, dass da noch alles insgesamt in Ordnung ist. Und würde sagen, wir gehen mal rein in den Song, weil es gibt Disses an Bushido und The Crates. Und wir können vielleicht mal anfangen mit den Disses an Bushido, weil da hat Kapi tatsächlich selbst gar nicht geschossen, aber dafür King Khalil.
Genau. Und zwar, es gibt drei Passagen, so, die mir aufgefallen sind. Alle, wie gesagt, von King Khalil gerappt, nicht aneinander, sondern ich lese jetzt mal ganz kurz vor, dass man es mal kurz gehört hat, weil Kapi und King Khalil rappen ja so im so abwechselnd die ganze Zeit. Aber es beginnt, wenn King Khalil sagt: Autos mit Hohlräume, heiße Pistolenläufe, er ist guter Kronzeuge. Also auf er ist guter Junge angelehnt und dann er ist guter Kronzeuge. Und ein bisschen später kommt dann der zweite Part, wo er rappt: Du warst nie ein Rapper, du hast dir gar nichts selber beigebracht, dein Image aufgebaut auf einen Tag Einzelhaft. Und das hat gleich zwei Anspielungen auf Bushido in einem Diss vereint sozusagen. Und zwar einer der Bushido-Klassiker, nie ein Rapper, zusammen mit Babassat. Da rappt Bushido damals: Denn er war nie ein Rapper, ich habe mir alles selber beigebracht, mein bester Freund sitzt seit 5 Jahren in Einzelhaft. Und jetzt eben, ne, hier: Du warst nie ein Rapper, du hast dir gar nichts selber beigebracht, dein Image aufgebaut auf einen Tag Einzelhaft. Was sich darauf beziehen könnte, dass Bushido mal 2005 in Österreich, in Linz, inhaftiert war, dann aber nach einer relativ kurzen Zeit gegen eine Kaution von 100.000 Euro wieder freigekommen ist, also quasi aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, und das dann aber eben als einen sehr großen Teil seines Image genutzt hat, diese sehr kurze Haftzeit, und dann zum Beispiel solche Alben wie Staatsfeind Nummer 1 rausgebracht hat oder so einen Song wie irgendwie 23 Stunden Zelle, wo er so über den Alltag im Gefängnis rappt. Und das war eben der zweite Part, der gegen Bushido geht. Und das dritte ist dann, wo King Khalil nochmal rappt: Uns hält die Kreide wach, Scheine werden eingepackt, das B auf deinem Hals steht heute für Bastard. Also, reimt nicht so ganz, aber trotzdem ein ziemlich heftiger Diss dann. Und was, also das große Fragezeichen, was ich jetzt irgendwie so bei mir im Kopf habe, ist: Warum King Khalil? Also warum hat nicht Kapi Bushido gedisst? Was hat King Khalil mit Bushido, dass er ihn so gedisst hat?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Vor allem, weil ich ja auch vorhin schon eingangs so ein bisschen gesagt habe, der ist eigentlich jemand, dem glaube ich, ne, der will sich da gar nicht, der hat gar keinen Bock auf so Beefs und so. So nehme ich eigentlich King Khalil wahr. Und natürlich kann es halt sein, dass auch Team Kuku und EGJ so eine Fehde miteinander so haben. Aus dem Grund, ne, dass halt Kapi damals halt von Team Kuku zu EGJ gegangen ist. Weiß nicht genau, wie viel Kontakt die dann so miteinander hatten bei so Verhandlungen auch, wie man das jetzt so weitermacht, ne, mit Verträgen und sowas, weil Kapi war ja eigentlich noch bei Team Kuku so, ne, das war ja alles übel komplex einfach. Also Kapi musste ja zum Beispiel auch so, der hatte noch einen Vertrag für ein Album, weswegen er dann keine Box zu dem Album rausgebracht hat, sondern es nur zum Streaming angeboten hat, weil die Einnahmen, glaube ich, immer noch an Team Kuku geflossen sind. Das Album hieß Alleine damals, das ist auch dann 2018 erschienen. Auf jeden Fall, ne, vielleicht hängt es damit irgendwie zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass halt auch, ne, ein King Khalil, so wie wahrscheinlich sehr viele Rapper auch damals mit Bushido auch aufgewachsen sind und so, und dass das dann vielleicht auch so daher einfach so ein paar Disslines sind, oder dass man halt einfach sagt, so, ey, sich positioniert so, ne, Kapi und ich sind wieder cool, und Kapis Feind ist auch mein Feind, und deswegen halt so diese Lines dabei sind. Aber ich war auch überrascht davon, dass halt so viele Lines von King Khalil kommen.
Genau, und von Kapi gibt's ja auch einen Diss, allerdings nicht gegen Bushido, sondern gegen das Producer-Duo, was ihn damals, oder was sehr viele seiner Hits damals mitproduziert hat, und zwar The Crates. Wenn Kapi rappt: Komm, wir drehen eine Runde, Nummer 1 Awards, The Crates wollten Punkte, The Crates sind Hunde.
Yes, genau. Und vielleicht auch da wieder so ein bisschen mal so Historie aufdröseln. Also du hast gerade schon gesagt, ne, die haben unfassbar viele Hits von Kapi produziert. Und ich glaube, die Zusammenarbeit hat dann aber auch tatsächlich 2018 geendet. Also da war so das letzte Mal, dass die zusammengearbeitet haben. Und es schien aber auch alles gut zu sein zwischen denen, weil 2021 haben The Crates auch in einem Interview nochmal Props an Kapi gegeben und haben gesagt, so, ey, wir haben noch nie mit so jemandem zusammengearbeitet, und waren halt völlig begeistert einfach oder beeindruckt von der Art und Weise, wie Kapi arbeitet, dass der halt nicht so seine Texte aufschreibt auf ein Blatt Papier oder ans Handy, sondern dass der halt einfach so in die Booth geht und dann dort den Text halt Rap, also ne, so aus den Gedanken heraus seinen Text rappt und so schnell halt produziert und wirklich dieses 5 Songs in einer Nacht, was der auch zusammen, so ne, das war ja so diese Zeit so einfach, dass die halt ja einfach da ja mega fasziniert von Capi waren, so dass es eigentlich so aussieht, dass alles gut ist und jetzt kam halt diese Line mit dabei und dieses The Crates wollen Punkte bedeutet, ne, dass wahrscheinlich The Crates irgendwie GEMA-Punkte wollen. Und ich habe das Gefühl, niemand genau weiß so richtig, was diese Line bedeutet. Und ich habe eine kleine Theorie. Und zwar bei diesem Lied Kreide 2, ne, was wir jetzt angehört haben, da gibt es sowohl im ersten Part als auch im zweiten Part eine kleine Beat-Veränderung. Und im ersten Part wird da der Beat von zweistellige Haftstrafen aufgegriffen. Im Lied von King Khalil und Capital Bra von vor ein paar Jahren. Ne? Auch ein krasses Lied, eins meiner Lieblingslieder von den beiden. Also mein Lieblingslied von den beiden. So, ne? Wirklich sehr, sehr heftig. Und der Beat wird da eingebaut in den Part. Finde ich richtig, richtig geil umgesetzt. Und im zweiten Part, genauso geil umgesetzt, ist wieder dieses Element drin. Und genau an der Stelle mit The Crates. Und zwar ist da der Beat von Berlin lebt mit eingebaut. Und dieser Beat wurde auch von The Crates produziert und vielleicht könnte es sogar einfach einen aktuellen Anlass haben, dass Capi halt irgendwie diesen Beat mit einbauen wollte und The Crates angefragt hat und The Crates haben aber gesagt, die wollen dann dafür aber auch GEMA-Punkte haben, wenn dieser Beat jetzt nochmal in dem Lied drin ist, Kreide 2. Weißt du, wie ich meine? Und dass dann Capi irgendwie aus dem Grund diese Line überhaupt erst eingebaut hat in das Lied. Aber ja, weiß auch nicht, ob das so 100% am Ende Sinn macht, weil wieso durfte er, also darf er dann jetzt überhaupt diesen Beat jetzt mit reinnehmen, ohne die Erlaubnis von The Crates und ohne die irgendwie an der GEMA mit zu beteiligen? Oder hat er die jetzt für den Song mit an der GEMA beteiligt, aber disst die dafür auf dem Song so? Also ich weiß nicht, ob diese Theorie, die ich habe, wirklich zu 100% Sinn ergibt. Vielleicht kann da auch jemand seine Einschätzung geben, der so mehr in diesem Produzenten- und Rechte-Thema drin ist. Vielleicht ist es auch einfach wirklich eine alte Sache, die von vor 6 Jahren halt einfach noch ist, weswegen man da noch sauer gegeneinander, weswegen Capi da noch sauer auf The Crates war.
Ja, krass, okay, wild. Ja, ich habe auch irgendwas gehört, was in so eine ähnliche Richtung geht, aber ich finde deins jetzt gerade fast noch sinnvoller irgendwie. Ich habe irgendwie gehört, dass im Song von Neymar 2, was jetzt neulich rauskam, Teile vom Beat von Neymar 1 drin waren und dass die deswegen vielleicht GEMA-Punkte wollten sozusagen. Ne? Vielleicht ist es auch beides, vielleicht ist es auch eine Kombination aus beiden Sachen irgendwie.
Ja, auch spannende Theorie. Kann natürlich auch irgendwie sein, dass es damit zusammenhängt, ja.
Ja, okay, wild. Ja, ich bin happy. Ich bin froh, dass wir mal wieder über Capi reden und einfach so zufrieden sind mit dem, was man da hört, muss ich sagen. Ich frage mich auch, was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Sind Capi und King Khalil oder Capi und Team Kuku sind jetzt wieder ein Team? Und auch, was bedeutet das in Bezug auf den Beef mit Bushido? Weil jetzt kam ja erst vor ein paar Wochen dieser Leak raus, wo Capi so einen kompletten Part gegen Bushido geschrieben hat, der aber wirklich heftig, also wirklich heftige Disses waren gegen Frau, gegen Familie, gegen alles irgendwie und sowas. Und ich dachte, vielleicht ist das jetzt auf dem Song mit drauf. War jetzt nicht so. Und ja, frag mich, wie es jetzt weitergeht mit Capi. Das sind so ganz verschiedene Signale, die wir in den letzten Wochen bekommen haben.
Ja, stimmt. Also ich glaube halt, Capi hat sich mit Bra-Musik eigentlich so ein eigenes Standbein aufgebaut, ne? Dass ich jetzt irgendwie mir nicht vorstellen kann, dass Capi jetzt in den nächsten Monaten jetzt irgendwie wieder, ne, das ist jetzt nicht wieder das neue Team Kuku-Signing so, ne, es wird ja schon auch einen Grund gegeben haben, warum er damals halt weg wollte, weil er halt auch immer größer wurde und alles. Ja, ich glaube, ne, die sind ja auch letztendlich irgendwie so eine Art Jugendfreunde einfach und haben halt viel zusammen erlebt und jetzt hat man sich vielleicht mal endgültig ausgesprochen, so dass wirklich alles gut ist und nicht nur irgendwie mal so zwischendrin, wie es vor ein paar Jahren schon mal war. Reicht vielleicht so dieser Frieden einfach mal so für ein paar Jahre, für die nächsten Jahre und man ist einfach cool miteinander und macht ab und zu ein paar Features, hängt miteinander rum und so. So, ne, wer glaube ich, wird sich jeder Capi-Fan freuen und vielleicht merkt man ja dann auch diese Einflüsse auf der Musik. Du hast gerade schon gesagt so und ich habe es mir auch nochmal so aufgeschrieben, so nachdem man echt viel kritisiert hat von Capi in den letzten Monaten, ey, hierfür echt dicke Props an Kapi, an King Khalil, an Team Kuku für dieses Lied. Echt sehr geil. Ja. Und damit würde ich sagen, lass mal ein Fazit machen, oder?
Yes, genau. Wir haben ja noch ein wildes Thema vor uns. Und zwar hatten wir heute an Songs mit dabei. AK außer Kontrolle mit Räuber und Diebe, gefolgt von Chirok 471 mit Guter Tag, Nimo und OG mit Tret in die Pedale, KIZ mit Geld wie ein Magnet und zu guter Letzt jetzt Kapi zusammen mit King Khalil Kreide 2. Was ist denn dein Song der Woche? Und alle, die jetzt gerade zuhören, Handy raus, Voting machen unter der Spotify-Folge. Aber jetzt, Lennart, welchen Song hast du bisher am häufigsten gehört und welches ist dein Lieblingslied?
Also bei KIZ muss ich sagen, musikalisch ist der Song halt überhaupt nicht meins, den wir heute mit dem Podcast mit dabei hatten, aber das Album halt richtig stark, wirklich geile Lieder dabei sind, hatten wir vorhin auch gesagt. Dann so Chirok, finde ich an sich, musikalisch finde ich nice, dass wir ihn dabei hatten, das ist auch ein nicer Song insgesamt, aber nicht so die Richtung, die ich so krass feier. AK habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht so krass betont, feiere ich das Lied, also der hat wirklich was Geiles mal wieder rausgehauen, aber Nimo, OG und jetzt Kapi King Khalil mit ihren Liedern finde ich einfach übelst heftig, weil es einem so Flashbacks gibt, weil es einfach so krass nach vorne gibt und wahrscheinlich jetzt der letzte Song Kreide 2 ist wirklich so mein Favorite dann von dieser Woche. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, da kann ich mich dieses Mal echt einfach nur anschließen. Wer hätte das gedacht, nachdem wir so oft Kapi mit dabei hatten und er, glaube ich, nie unser Song der Woche war irgendwie. Muss ich hier vollkommen recht geben, bei mir auch der Song, den ich am häufigsten gehört habe. Ich bin nach wie vor noch ein bisschen auf dem Track, den ich letzte Woche erwähnt hatte, und zwar Jede Saison von Pasha Nim, der hat es mir irgendwie komplett angetan, da komme ich gar nicht runter von, aber ansonsten jetzt Kapi King Khalil Kreide 2, wirklich geiles Ding. Und damit würde ich sagen, können wir mal in das Thema der heutigen Folge reinstarten. Ihr wisst ja, wir berichten ja seit eh und je über diese komplette Auseinandersetzung zwischen Bushido und Arafat und dem ganzen Gerichtsprozess. Und jetzt ist das Ding eigentlich durch. Und nachdem jetzt Bushido viele Dokus gemacht hat und alles Mögliche, meldet sich jetzt auch Arafat zu Wort. Einerseits durch sein Buch, was er rausgebracht hat. Andererseits, indem er jetzt immer mal wieder Gäste in sein YouTube-Format einlädt oder in sein Streaming-Format, was dann auch auf YouTube erscheint, wie zum Beispiel jetzt schon vor kurzem, als wir darüber berichtet haben, mit Debo, aber auch Flair war schon da und jetzt Steven, der alte Bekannte von Bushido. Und du kannst ja vielleicht mal, du bist ja bei uns ein bisschen mehr der Bushido-Experte, mal ganz kurz so einordnen, wer denn Steven ist und welche Rolle er so gespielt hat. Ich kann schon mal so vorwegnehmen, ich muss sagen, ich hab mir das Video angeguckt und ich dachte, es ist so, ja, eins, was halt so gehört halt so chronologisch, historisch jetzt irgendwie mit da rein. Ey, es war nur Highlights. Wir sprechen gleich mal darüber. Es gibt so viele Memes mittlerweile über dieses Interview. Da sind so viele Stories rausgekommen. Eine ist ein krasserer Banger als die andere. Es ist komplett absurd, was da ans Tageslicht gekommen ist. Aber vielleicht erstmal ganz kurz zur Einordnung. Wer ist denn Steven und welche Rolle hat er in Bushidos Leben gespielt?
Yes, genau. Steven hat irgendwann angefangen, bei Bushidos Aquaristik-Fachgeschäft zu arbeiten. Bei Into the Blue hieß der Laden und das muss so die Zeit 2015 rum gewesen sein und dann war er, glaube ich, so über 2-3 Jahre so ein bisschen so sein Weggefährte und hat mit Bushido echt viel erlebt, einfach durch die Arbeit erstens, aber die sind auch zusammen irgendwie in den Urlaub geflogen, hatten halt auch so dieses gemeinsame Hobby Angeln, ne, oder halt so dieses Ganze, was mit Aquarien auch zu tun hat, und dadurch hat der da echt viel miterlebt und seine damalige Freundin, die, glaube ich, jetzt mittlerweile seine Frau ist, die waren auch, ne, man, die war da auch irgendwie ein bisschen mit eingebunden und er kannte halt auch Anna Maria, er kannte Bushido, ne, also das war schon irgendwie, ja, so eine Freundschaft zwischen denen. Und Arafat fragt zum Beispiel auch eingangs so, man kann schon sagen, dass du so, ne, der Mann für alles warst, so, und er hat gesagt so, ja, er hat so bei vielen mitgeholfen, ne, Hausmeistertätigkeiten und so, der war einfach voll am Start, so, ne, und hat Bushido immer unterstützt bei allem Möglichen und wurde aber von Bushido im Prozess verschwiegen einfach, so, ne, also gar nicht irgendwie groß erwähnt als einen Freund oder Weggefährte einfach, und wurde aber trotzdem als Zeuge dann vorgeladen, und da haben wir auch im Podcast damals drüber berichtet, und da ist echt auch schon vieles so, ja, ans Tageslicht gekommen, was halt angesprochen hat, was wirklich auch, ja, einfach Fakten waren, wo man so dachte, so, okay, das, also, ne, das werden die Richter bestimmt nicht wohlen, das kann man nicht Bushido wohlwollend auslegen, was da gerade so berichtet wird und oder was er da gerade so als Zeuge sagt. Und jetzt ist er bei Arafat im Interview gewesen und es war auch wirklich ein echt sehr, sehr langes Format. Und ja, ich würde sagen, ich übergebe mal wieder zurück an dich.
Ja, also ich muss sagen, was ich erstmal sehr sympathisch fand, war, es war sehr süß, wie aufgeregt er war. Also er war am Anfang da und war wirklich so ganz, man hat gemerkt, er ist ein bisschen hibbelig, springt mit den Themen hin und her. Arafat hat ihn aber so ein bisschen beruhigt und es war auch wirklich, ja, sehr
beruhigt ist aber auch Auslegungssache. Ja. Ich finde, so Arafat hat dann immer so gesagt, so, ah, ich merke gerade, du bist nervös. Warte. Yeah. Jetzt, nein, du bist gerade zu schnell. Sehr häufig unterbrochen und sowas so. Also habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre dann noch nervöser eigentlich. Aber deswegen finde ich auch, er hat es insgesamt gut gemacht und er ist einfach, ne, sehr, sehr natürlich auch insgesamt.
Genau.
So, ne? Also können wir später auch nochmal ein bisschen genauer reden.
Genau, also wirklich, das wollte ich gerade noch sagen. Also wirklich so entwaffnend ehrlich, wenn er so über diese Geschichten spricht. Ganz offen über sein Gehalt, über seine Liebe für Fische und Korallen, weshalb er dann auch in dieses Aquaristik-Fachgeschäft reinkam und so weiter. Und er ist wirklich, also so, man merkt, er ist so eine ehrliche Socke. Und so die erste Story, bei der ich hellhörig geworden bin, man muss jetzt mal so als kleinen Disclaimer noch davor sagen, das ist jetzt natürlich nur die Sicht von dem, was Steven und Arafat dort besprechen, ja. Und das kann auch sein, dass Lennart und ich jetzt hier ein paar Details auslassen, weil wir einfach das jetzt aus unserer Erinnerung und wie wir es so wahrgenommen haben, wiedergeben. Einfach so ein bisschen Gossip-Talk jetzt darüber mal haben, ja. Aber so ein großes Thema, wo ich hellhörig geworden bin, ist alles rund um so. Es gibt ja verschiedene Vorwürfe, die im Raum stehen rund um Versicherungsbetrug. Da war zum Beispiel dieses mit dem Diamantenarmband und dann aber auch der Einbruch in dem Aquaristikfachgeschäft. Und zwar war das laut Steven so, dass in diesem Aquaristikfachgeschäft soll eingebrochen worden sein. Und Bushido hat dann eben die Teile irgendwie als verloren gemeldet oder als gestohlen gemeldet sozusagen, die nicht mehr da waren. Dann hat aber das LKA anscheinend nicht nur in dem Laden geschaut, sondern kam auch bei Bushido zu Hause vorbei und hat gesagt, ey, wir wollen mal hier ein bisschen gucken und hat dann dort Teile gefunden, die Bushido aber als gestohlen gemeldet hat. Zum Beispiel einen Taucheranzug irgendwie. Und daraufhin ist dann Bushido mit Steven und irgendwie Family oder so irgendwie in Urlaub gefahren, so ein bisschen umgarnt und ne, so alles ein bisschen schön gemacht, hat ihn dann dort gefragt und gesagt, ey du, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut und dies, das, jenes, so kannst du bitte zum LKA gehen und eine Aussage tätigen, dass das dein Taucheranzug wäre, ja, dass der dir gehören würde, weil du irgendwie bei mir zu Hause irgendwie einen Pool sauber gemacht, irgendwie ein Aquarium sauber gemacht hast, irgendwie sowas, ja. Und er würde auch was dafür kriegen. Und Steven hatte nämlich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen so finanzielle Schwierigkeiten, weil er die Beerdigung seiner Eltern zahlen musste mit 15.000 Euro. Und Bushido hat ihm das dann versprochen, dass er das quasi übernimmt. Und Steven hat gesagt, okay, passt, ist zum LKA gegangen, hat diese Falschaussage getätigt. Mittlerweile ist es anscheinend alles schon verjährt, weshalb er so offen darüber reden kann. Danach ist er halt zu Bushido so von wegen so, ey, yo, 15.000 Euro. Und Bushido hat es dann aber so nach und nach immer mehr so unter den Teppich gekehrt, so, also nie wieder
darüber. Ja, er hat, glaube ich, aber nicht mal nachgefragt. Also er hat es dann selbst auch nicht angesprochen, Steven. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, ne, er ist halt wirklich einfach auch so ein Lieber insgesamt.
Ja,
weil da
true,
war dann Arafat auch so ein bisschen überrascht so. Und Steven hat halt so, ja, gedacht, dass halt Bushido von sich aus dann nach dieser Falschaussage so halt auf ihn zukommt, dass Bushido dann von sich aus auf Steven zukommt, ne, nachdem Steven halt die Aussage gemacht hat. Und da kam dann von Bushido Seite nicht mehr und Steven hat auch nicht mehr nachgefragt, weil er halt dachte oder angenommen hat, dass Bushido das für sich sozusagen so verrechnet hat, so, ne, mit diesem Costa Rica-Urlaub oder wo die halt hingeflogen sind oder Malediven oder was es war.
Genau. Und auch mit dem Diamantarmband, um diese Story mal abzuschließen, darüber haben wir jetzt auch schon oft im Podcast gesprochen, dass es ging um so ein Diamantarmband, was anscheinend super teuer war und was angeblich irgendwie die Tochter von Bushido, der Mutter von Anna Maria beim Spielen auf dem Boot vom Handgelenk gerissen hat. Und dann soll es irgendwo Wannsee oder irgendwo versunken sein. Und deswegen hat er dann von der Versicherung eben das Geld zurückgefordert. Und auch hier steht halt eben dieser Vorwurf vom Versicherungsbetrug im Raum. Und laut Steven, was er jetzt auch in diesem Interview erwähnt hat, haben die offen darüber gesprochen, irgendwie die Mutter von Anna Maria hätte bei irgendeiner Familienfeier anscheinend davon gesprochen, dass sie doch gerne irgendwie Geld will oder so, und auch Anna Maria selbst hätte Steven dann nach diesem ganzen Vorfall dieses besagte Diamantarmband im Wert von 280.000 Euro gezeigt, also er hat das selber in der Hand gehabt, das war anscheinend unter einem Blumenkübel in einem kleinen Säckchen versteckt. Also, krass. Ey, krass. Also ja, echt wild.
Sehr, sehr wild. Ja, und Steven hat da aber anscheinend echt wirklich eine sehr, sehr aufregende Zeit insgesamt miterlebt. Also ich glaube, vergleichbare Stellen in so einem Aquaristik-Fachgeschäft, die bürgen nicht so viel Abenteuer drumherum, wie das so Steven erlebt hat. Also es gab auch irgendwie eine Story, die auch schon mal so angerissen wurde, glaube ich, oder vielleicht habe ich es auch so im Kopf, weil Steven halt auch schon vor Gericht erzählt hat, dass er da eben mit Bushido fast 1 Million Schwarzgeld, 1 Million Euro Schwarzgeld gezählt hat, ne? Also, dass die irgendwie mit per Hand irgendwie dieses Geld gezählt haben. Mhm. Und dann Steven auch irgendwann meinte so, ey, wir verzählen uns die ganze Zeit, lass das doch mal mit einer Geldzählmaschine machen. Also wirklich so ein bisschen Breaking Bad Vibes kommen mir da so in den Kopf irgendwie direkt, wenn ich mir das so vorstelle. Und das anscheinend dieses Schwarzgeld halt auch Cash war, was Bushido durch Live Auftritte eingenommen hat und von dem Arafat auch nichts wissen sollte. Und da ist dann auch zum Beispiel der Name DJ Ganji gefallen und so, dass der eben das zusammen mit Bushido so ein bisschen dann, ne, vor Arafat auch verheimlicht haben soll und, ne, also auch so ganz, Steven hat dann drüber berichtet, wie das dann war, wie man das Geld dann von A nach B auch irgendwie transportiert hat und alles, ne, also schon spannend irgendwie da so diese Insights zu bekommen, was mir da aber auch aufgefallen ist, weil der Arafat dann auch einmal kurz gesagt hat, so ein ey, ich habe nämlich genau wegen dieser Sache, wegen diesem Schwarzgeld und so weiter und wegen diesen Live-Einnahmen und so, was da irgendwie vorbeigeführt wurde, was ja vielleicht auch mit Shindy zu tun hat, über den wir letzte Woche gesprochen haben, hat Arafat gerade einen Prozess gegen Bushido am Laufen bei einem anderen Gericht, ne? Und da ist mir wieder eingefallen, dass neulich Peter Rosberg, also ja auch ein Ex-Vertrauter von Bushido, sich gemeldet hat und auf Instagram und gesagt hat, dass das halt jetzt Teil von Arafats Agenda halt ist, dass er sozusagen, ne, in der Öffentlichkeit jetzt diese ganzen Themen behandelt, um seine Position im Prozess zu stärken, also quasi genau das Gleiche macht, und ich glaube, Arafat hat das auch so unter der Blume auch zugegeben, genau das Gleiche macht, was halt Bushido in den letzten Jahren gemacht hat bei dem anderen Prozess, ne, durch die Dokus und sowas halt, ja, die Richter oder die Öffentlichkeit total voreingenommen, weil man so die Geschichte vom Gangster-Rapper hört, der eigentlich keiner ist, der dann irgendwie der Sklave der Familie Abu Chaka war und sowas so. Und jetzt probiert halt Arafat so eine ähnliche Taktik halt aufzufahren und mit seinem Content jetzt da eben, ja, Zeugen einzuladen und halt so das Bild darzustellen, ja, wie es halt so Arafat passt sozusagen, ja. Also ein Bild von Bushido zu zimmern, genauso wie es davor umgekehrt war, ja.
Ja, ja, und noch eine andere Story, die ich auch sehr spannend fand, war, dass Steven eben so ein paar Einblicke in die Beziehung von Bushido und Anna Maria gegeben hat, oder besser gesagt in die Krisen, die in dieser Beziehung irgendwann mal stattgefunden haben. Eine frühe Geschichte soll anscheinend gewesen sein, als Anna Maria, ich glaube, eine E-Mail oder sowas von einem Fußballer erhalten hat und Bushido dann so ausgeflippt ist, dass er sie an den Haaren mitten in der Nacht rausgezogen hat und rausgeschmissen hat mit den Kindern. Und zwei andere Geschichten, wir geben hier nur wieder, was Steven in dem Interview gesagt hat, war, dass anscheinend Bushido irgendwo sich eine Escort bestellt hat mit anderen Freunden, ich weiß auch nicht mehr, wann das war, und als sie dann zusammen in New York waren, soll er anscheinend auch, laut Steven, dort fremdgegangen sein mit einer blonden Frau, mit der er schon mal fremdgegangen war oder mit der er schon mal was hatte zumindest, als sie in Stuttgart auf Tour waren. Also auch wilde Stories, so, wenn man sich mal dieses Gespann von Bushido und Anna Maria anschaut, irgendwie, was er da alles so raushaut, ja.
Safe, auf jeden Fall. Und also gerade finde ich, das ist auch noch so eine der heftigsten Stellen insgesamt gewesen, das mit der E-Mail mit dem Fußballer, weil man nicht wusste, wer das ist und Arafat aber es auch nicht weiß, welcher Fußballer Anna Maria da angeschrieben haben soll. Mhm. Und dann Steven gefragt hat, ey, sag doch jetzt. Und Steven meint so, nee, ich sag das jetzt hier nicht, ne, ist ja auch unnötig, irgendwie andere Leute damit reinzuziehen, so. Und Arafat hat ihn aber so ein bisschen gedrängt und hat dann gesagt, so komm, schreib das halt hier auf den Zettel oder ins Handy, ich weiß nicht mehr genau. Hat er aufgeschrieben, hat es Arafat gezeigt und Arafat hat es dann einfach gesagt, so ey, ich habe am Anfang gesagt, in meinem Format werde ich nicht irgendwie lügen, ich werde immer korrekt sein, immer die Wahrheit sagen und werde nichts verheimlichen, und hat so gesagt, ich lese das jetzt vor. Und Steven war schon, glaube ich, so ein bisschen, hey, was geht denn jetzt ab? Und Arafat hat dann die, ich habe nicht Waller gesagt Taktik, ich habe nicht Waller gesagt Taktik aufgeführt, dass er das jetzt einfach so machen kann und hat dann einfach vorgelesen, dass es da anscheinend um Roman Weidenfeller gehen soll, also den Ex-Torhüter von Borussia Dortmund. Ja, krass. Ja, also ja. Sehr, sehr krass und armer Steven dann auch irgendwie so in dem Fall und ja, muss man ja auch so ein bisschen drüber nachdenken, ne? So ein Roman Weidenfeller weiß nicht genau, in welcher Beziehungssituation der jetzt ist oder damals vielleicht auch war, ne? Keine Ahnung, weiß nicht ganz genau, kann ja auch sein, dass jetzt irgendwie so seine, ich glaube, der ist nicht mehr in der Ehe oder hab auch irgendwas gelesen, ne? Dass irgendwas mit seiner Freundin auch nicht mehr ist, so das ist ja auch x Jahre her, wahrscheinlich irgendwie so 10 Jahre oder sowas her, aber ne, muss man ja auch ein bisschen bedenken, was das dann wiederum in anderen Beziehungen auch auslösen kann und so. Also, ja. Boah, ja. Schon heftig, was da so rausgehauen wird.
Ey, safe. Und da, es gab noch so viele andere Stories, die wir jetzt gar, also kann man jetzt gar nicht alle erwähnen, weil die alle nur so miesester Gossip sind einfach. Aber ich find's halt so krass. Also man muss auch sagen, wenn diese Stories dann alle stimmen, dann wurde Steven auch nicht gut und fair behandelt und sowas, ja, und auch oft irgendwie in blöde Situationen gebracht. Der hat jetzt auch nicht irgendwie das krasseste Gehalt bekommen. Natürlich sind die ab und zu mal in Urlaub gefahren, aber so was man rausgehört hat, wurde er da wirklich, er war halt so das Mädchen für alles, so wie Arafat das sagt, ja, und er wurde halt auch nicht so gut behandelt, muss man sagen. Und jetzt im Nachhinein, dann ist so ein Riesenprozess. Und er wird so absichtlich nie erwähnt, obwohl er eigentlich überall dabei war. Und auf einmal kommt diese Person, tritt in die Öffentlichkeit, kommt zu Arafat und haut eine Story nach der anderen raus. Und so viele Sachen, also auch diese Zaungeschichte irgendwie, alles, was da noch so dabei war, diese Geldzählgeschichte, die du erwähnt hast, Aquaristik, Fachgeschäft, Versicherungsbetrug, alles Mögliche. Und Steven, der sitzt da einfach wie die ehrlichste Haut und sagt so, ja, ich war da dabei, das war so und so. Und du denkst so, das kann doch nicht wahr sein, dass diese Person, keine Ahnung, so ein bisschen unterm Radar flog und jetzt einfach neben Arafat sitzt und alles erzählt, alles überall dabei war. Selbst der war irgendwie auch noch in so einer WhatsApp-Gruppe, wo die anscheinend hat er öfter mal mit denen zusammen halt Gras geraucht, vor allem auch so mit Anna Maria irgendwie. Und da hatten die eine WhatsApp-Gruppe und irgendwie will der da jetzt bald den Chatverlauf leaken irgendwie so. Und da sollen anscheinend auch noch so krasse Sachen drin sein. Also Arafat will den Chatverlauf leaken, der soll den anscheinend schon haben. Und Steven war auch so, ja, kannst du machen von mir aus. Wenn es für die anderen okay ist, dann ist es für mich auch. Also es ist zu absurd einfach, was da jetzt nach all der Zeit wieder ans Licht kommt.
Ja, also wir werden hier auf jeden Fall gut versorgt insgesamt. So mein Fazit so ein bisschen ist so, ne, also wir wissen nicht, ob das, was Steven sagt, stimmt. So, wir waren alle nicht mit dabei. Mein Eindruck ist, dass Steven insgesamt einfach ne ganz normaler Typ ist, der selbst auch nicht Bock auf Stress oder auf Gossip oder so hat. Ne? Also ich glaube, der macht das jetzt nicht, weil den das irgendwie so krass irgendwie der so noch böse Feelings gegenüber Bushido insgesamt hat, so vielleicht enttäuscht es an der einen oder anderen Stelle, aber der macht das jetzt nicht aus so Rachegelüsten, sondern einfach, weil der vielleicht auch will, dass so die Wahrheit ans Licht kommt, so, ne, also ich habe nicht so den Eindruck, dass der da jetzt sitzt und sich irgendwas so aus den Haaren zieht insgesamt, aber wir wissen natürlich nicht, was so ist, aber ich finde, was man auch so als Fazit so mitnehmen kann, jetzt aus den ersten Interviews, die ich mir die als Arafat auch mit seinen Gästen geführt hat, ne, egal ob das jetzt ein Debo und ein Flair ist oder halt jetzt zuletzt auch ein Steven, das schon rauskommt, so in so einem 1-zu-1-Gespräch, dass Arafat gerne mal sein Gegenüber auch ein bisschen unter Druck setzt und so ein bisschen so seine Mentalität halt rauskommt, warum es, glaube ich, ganz schon schwierig sein kann, ihn so zu handeln in so einem Gespräch auch, ne? Also ich finde, das kommt schon irgendwie durch und dass halt Arafat auch seine Art halt ist, so dieses so, er will immer die Oberhand behalten und immer das letzte Wort haben, so. Und das ist mir so an mehreren Stellen immer so aufgefallen, so wirklich egal jetzt bei wem jetzt von den drei Gästen, aber das fand ich so ein ganz, ganz spannendes Fazit, was man da halt so sehen kann. Und ich glaube, daraus kann sich dann auch so jeder so seine eigenen Schlüsse ziehen, ne, aus dem, was wir jetzt heute insgesamt so berichtet haben, so, ja, wie diese ganze Bushido-Arafat-Konstellation so in den letzten Jahren so abgelaufen ist wahrscheinlich.
Ja, du hast es richtig zusammengefasst. Wir werden auf jeden Fall weiterhin darüber berichten. Es werden noch weitere Interviewgäste bei Arafat erscheinen, die neue Informationen ans Tageslicht bringen. Von daher Denkt daran, dem Podcast zu folgen, wo auch immer ihr ihn gerade hört. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, wo auch immer. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine positive Bewertung. Und ansonsten hören wir uns spätestens nächste Woche wieder, immer in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einer neuen Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.